Ist so besser jetzt?
Er hat den Specht reingelassen.
Das ist geil.
So, es ist wieder soweit. Die nächste Folge vom Runner's World Podcast ist fertig und was soll ich sagen? Wir haben uns einige Themen ausgedacht und irgendwie hatten wir ganz schön viel zu erzählen. Deswegen ist diese Folge ziemlich lang geworden, aber das kann ja auch ein Vorteil sein. Zum Beispiel, wenn ihr gerade in der Marathonvorbereitung seid und einen langen Lauf plant oder auch einfach so, bei was auch immer ihr unseren Podcast gerade hört. Das könnt ihr uns auch übrigens gerne mal schreiben. Das fände ich ja sehr interessant. So, jetzt habe ich schon gesagt, das wird eine lange Folge heute. Was, wer und überhaupt? Das erfahrt ihr jetzt. Und zwar haben wir uns unterhalten über das Intervalltraining. Das ist ja neben dem langen Lauf im Marathontraining auch ein wertvoller Baustein. Darüber sprechen Martin Grüning, Jana Wagner und Stefan Siegel. Außerdem geht es heute um unsere Zucker-Challenge. Und zwar haben wir ja jeden Monat eine Challenge für euch. Und im März ist das der RW Zuckerfrei März. Ja, man kann sich schon denken, es geht darum, auf Zucker zu verzichten. Wie genau das funktioniert und warum wir uns das ausgedacht haben, darüber sprechen Henning Lehnertz und Heinrich Anders. Und beim letzten Thema ist Henning auch wieder dabei, Henning Lehnertz und Urs Weber zum Thema Laufuhren. Das fand ich ja besonders spannend, weil ich gar nicht so oft mit Uhr laufen gehe. Und ich war wirklich überrascht, was Laufuhren heutzutage alles können. Also hört es euch mal an. Los geht's aber erstmal mit dem Intervalltraining. Ich bin Ela Wildner und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser extra langen Podcast-Folge. Der 29. übrigens schon. Das heißt, wenn ihr noch länger laufen geht, dann hört doch einfach auch gerne mal in die alten Folgen rein.
So Martin, wir können ja gar nicht so viel erzählen, weil du bist ja die Koryphäe, ne?
Zum Thema?
Ja.
Wir stellen eher so die Fragen.
Genau.
Zum Beispiel, was laufen wir denn morgen beim Marathon-Mittwoch?
Beim Marathon-Mittwoch hatten wir heute schon ohne dich besprochen.
Ach so.
Ja. Ich habe 10x800 auf dem Plan in 3,44. Was dann 4,50er Schnitt ist,
oder? Ja, aber wir können ja morgen, da Jana das zu schnell sein wird, das passt auch nicht zu deinem Marathonziel, können wir ja morgen das Intervalltraining, die 10x800 Meter, können wir dann aufteilen. Einfach Stefan, wir starten immer gemeinsam, Stefan läuft dann in der Belastung vorweg. Ja, ich glaube, ganz am Anfang muss man ja mal vorstellen, was ist überhaupt ein Intervalltraining?
Genau, also wir reden über Intervalltraining heute.
Wir reden über Intervalltraining.
Und wir machen immer einmal die Woche Intervalltraining zusammen in der Redaktion, solange wir uns auf den Marathon vorbereiten, auf den Hamburg-Marathon.
Genau. Was ich auch ganz toll finde, weil in der Gruppe, da bist du einfach viel motiviert. Ja. Und macht mir Spaß einfach.
Ja, und beim Intervalltraining ist ja eben die Herausforderung, dass diese Art von Training damit spielt, dass man sich kurzzeitig sehr stark belasten muss. Also wirklich so ein bisschen an seine Grenzen gehen muss. In unserem Fall jetzt in der Vorbereitung auf den Marathon 800 Meter lang und das dann eben morgen 10-mal.
Ja. Und man macht es aus dem Stand auch eigentlich, ne? Also man läuft sich 10 Minuten ein oder 15 Minuten und dann ballert man eigentlich gleich
ja,
los.
Ja, ist das wirklich so, Martin? Oder muss man nicht vielleicht sich nochmal so ein bisschen an die Geschwindigkeit
ranpassen? Wenn Stefan sagt, aus dem Stand, werde ich natürlich
ganz schummrig,
weil ich doch der Meinung bin, wir haben uns immer 15 Minuten eingelaufen.
Genau, dann machen wir noch Steigerungen, stimmt,
dann machen wir noch Steigerungen.
Es ist jetzt nicht eine halbe Stunde, dass man sich eine halbe Stunde vorbereitet. Oder so,
man stelle sich einen entsetzten Gesichtsausdruck von Coach Grüning vor.
Viertelstunde, lass uns 10 Minuten einlaufen. Ja. 15 Minuten und dann nochmal die Steigerung. Es geht, ist relativ kompakt einfach. Das meinte ich damit jetzt nicht, dass wir nichts machen. Nee.
Genau. Und wir machen es ja, um das dann auch nochmal jetzt zu erklären, wir machen es, weil einfach bekanntermaßen das die effektivste Methode ist, seine Leistung zu pushen. Und das, ich mache jetzt mal den Oberlehrer hier so ein bisschen, das hat man schon in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts bemerkt. Denn dieses Intervalltraining ist tatsächlich mehr oder weniger in Deutschland entwickelt worden, in Freiburg, von zwei Wissenschaftlern, die einen damaligen Weltklasseläufer, den Rudolf Habig, 800-Meter-Läufer, mit dieser Trainingsmethode eben geformt haben. Mhm. Und davor war eigentlich Training in diesem Wechsel von Belastung, Entlastung gar nicht bekannt. Also hätte man nicht erwartet, dass ein Training mit Pausen effektiver sein kann, als ein Training, bei dem man eine Strecke durchläuft. Das ist also jetzt schon eine 90 Jahre alte Erkenntnis. Und was passiert beim Intervalltraining? Um das auch noch mal einmal so, warum ist das so effektiv? Eben weil es so intensiv ist und dadurch all die Effekte, die sonst ein sportliches Training oder ein Ausdauertraining hat, nochmal ja, potenziert im Grunde. Ja. Also die Belastung auf das Herz ist natürlich, wenn ich schnell laufe, eine sehr viel größere als beim langsamen Laufen. Und das Herz ist ein Muskel und je intensiver ich einen Muskel belaste, desto stärker wird der. Dann die Auswirkungen auf die Atmung. Ich bin einfach, das erfahrt ihr ja auch beim Intervalltraining, in den Belastungen schnappe ich nach Luft, ja, komme ich in Sauerstoffnot. Ja. Und das heißt, meine Atmung wird dadurch, dass der Bedarf da ist, dass ich doch trotzdem ja noch Sauerstoff in den Körper bekomme, wird optimiert unter einem solchen intensiven Training. Und das Letzte dann eben ist die Stoffwechselaktivität. Auch die ist natürlich turboisiert, also sehr viel größer, wenn du intensiver belastest, wenn du mehr Energie aus dem Körper forderst. Und dann kommst du in eine Situation beim Intervalltraining, das ist gewollt, dass nicht mehr ausreichend Sauerstoff zur Verstoffwechselung der Energie zur Verfügung steht. Und damit lernt der Körper umzugehen und steigert die Möglichkeit, diesen Stoffwechselmangel, diesen Sauerstoffmangel abzupuffern. Mhm. Also ein ausdauertrainierter Körper hat sehr viel mehr Pufferkapazitäten als ein nicht trainierter Körper.
Das heißt auch, man hat weniger Muskelkater, wenn man das häufiger macht am
Tag. Genau, dann gibt es natürlich einen Gewöhnungsprozess, wie immer. Ja, der Körper reagiert auf eine Belastung immer mit einer Verbesserung seiner Leistungsfähigkeit, weil er sagt, also für so eine Belastung möchte ich beim nächsten Mal vorbereitet sein, stellt mehr Energie im Körper zur Verfügung. Das sind so die Effekte, die dann danach folgen, wenn man danach eine Pause macht. Und das wesentliche Prinzip, und dann ist genug theoretisiert, dann reden wir so über unser Training nochmal. Das wesentliche Prinzip ist eben, dass man spielt mit einer Belastung und einer Erholung. Mhm. Das in einer ausgewogenen Mischung.
Mhm. Dazu vielleicht eine Frage gleich, weil jetzt ich habe einen Trainingsplan von Runner's World, nachdem ich trainiere. Und da steht jetzt zwischen den Intervallen, also zwischen den schnellen Einheiten, den schnellen 800ern, stehen bei mir 3 Minuten Trabpause drin.
Ja.
Jetzt weiß ich, dass wir die letzten Wochen immer nur 200 Meter gemütlich getrabt sind und dann gleich wieder losgelegt haben.
Ja.
In 3 Minuten würde ich ja eine weit größere Strecke traben
müssen. Wir haben etwa 2 Minuten gebraucht.
Ja?
Ja.
Okay.
Ja.
Also da kann man auch schon wieder ein bisschen Reize setzen oder das Ganze ein bisschen forcieren durch die Dauer der Pausen wahrscheinlich.
Absolut. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, im Intervalltraining mit der Belastung zu spielen. Das naheliegendste ist das Tempo in den Belastungen. Ja. Übrigens das Intervall, das ist immer falsch. Das Intervall ist die Pause zwischen den Belastungen. Ja. Ist nicht die Belastung. Das machen selbst...
Das ist die Olympiade und Olympische
Spiele. Ja, das machen selbst Laufexperten, nutzen das oft falsch. Das Intervall ist die Pause dazwischen. Aber das Belastungstempo, mit dem kann man sehr viel spielen. Mhm. Mit dem, was du angesprochen hast, mit der Länge der Pause kann man sehr viel spielen.
Und der Anzahl der Einheiten.
Mit der Wiederholungszahl und natürlich ganz entscheidend mit der Streckenlänge der Belastung. Mhm. Das sind die 4 Möglichkeiten, an denen man hat, die Schraube beim Intervalltraining zu drehen.
Ja. Aber vielleicht auch die Art der Pause. Also es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten, wie man so seine Pause verbringen kann. Also man kann traben, wie es jetzt bei uns in den Trainingsplänen steht. Man kann ja auch gehen. Man kann ja theoretisch sogar stehen bleiben. Gibt es da eine Empfehlung, was am besten ist?
Ja, das ist ein guter Hinweis. In den 30er Jahren, über die ich eben erzählte, als Woldemar Gerschler und Reindel, die beiden Wissenschaftler, begannen mit der Methode zu experimentieren. Da gab es sogar die Situation, dass sie die Athleten haben die Belastung machen lassen und dann sollten die sich hinlegen, um den Puls möglichst schnell runterzubekommen.
Komplett runter, also so,
ja,
so
ja,
viel wie
also,
möglich runterfahren.
Also so alt bin ich ja dann nicht, aber mir wurde erzählt, dass da so Experiment für das Experiment so Lazarettbetten hingestellt wurden ins Stadion, auf die Wiese. Und dann kam der Rudolf Habig da also angerannt nach der war 800 Meter Läufer, damit er sehr kurze Intervalle gemacht, Belastung gemacht haben. 200 Meter oder sowas, volle Pulle. Und dann hat er sich hingelegt, um den Puls runterzubekommen. Und dann wurde die Pause abgewartet, sagen wir mal vermutlich eine Minute, 60 Sekunden. Und dann sagt der Trainer, und jetzt wieder los, dann springt er auf und dann rennt er die nächsten 200 Meter Fallpulle. Das macht natürlich Herz-Kreislauf nicht mit. Ja. Da wird dir schummrig. Also hat sich bewährt, den Puls bei ganz langsamem Laufen runterzubringen. Ob man gehen oder laufen sollte, da gibt es so verschiedene Ansätze. Ich bin immer ein Fan vom Laufen, weil ich auch aus dem Laufen in der Laufbewegung bleiben, wieder in die schnelle Laufbewegung reingehen, ist für mich sehr viel ökonomischer, als wenn ich dazwischen gehe. Gehen hat nichts mit Laufen zu tun. Das ist irgendwie nochmal ein anderer Bewegungsablauf. Ich bin ein Fan davon, den Puls bei ganz langsamem Traben runterzubringen. Das ist dann das Tempo vom Gehen im Grunde.
Mhm. Gibt es da eine Faustregel, wenn man jetzt keinen Plan hat oder man hat eine Pulsuhr und sieht, ah, mein Puls braucht jetzt einfach ein bisschen länger, um runterzukommen.
Ja.
Was macht es Sinn, trotzdem nach einer vorgegebenen Strecke wieder weiterzulaufen, also den Puls nicht wieder auf ein ruhigeres Niveau kommen zu lassen?
Also damit kann man natürlich auch spielen, aber die Faustregel ist eigentlich, der Puls muss unter 80% der HF Max, der maximalen Herzfrequenz, in der Pause runtergehen. Ist so ganz pauschal mal so eine Regel. Und das kann man natürlich nur kontrollieren, wenn man auch ein Herzfrequenzmesser nutzt und seine maximale Herzfrequenz
kennt. Ja.
Für die Belastung selbst ist es sehr schwierig, nach Herzfrequenzvorgaben zu trainieren, weil die ja oft zu kurz sind. Der Puls braucht ja selbst unter der Belastung, also vor allen Dingen braucht der Herzfrequenzmesser auch, um das anzuzeigen, was das aktuelle Belastungsniveau ist. Das hinkt dann oft so hinterher. Also da macht es wenig Sinn, nach Herzfrequenzvorgabe zu laufen, sondern da muss man sich eine Zeit für eine gegebene Strecke vornehmen.
Also und, was man sich zutraut, man hat ja einen gewissen Erfahrungswert.
Ja, im Idealfall richtet sich das nach dem aktuellen Leistungsstand, den man ermitteln kann über aktuelle Wettkampfzeiten, plus dem, was man gerne natürlich an Wettkampfleistung bringen will. Ja. Daraus ermittelt sich das. Und dann läuft man zum Beispiel, wenn man so längere Belastungen nutzt, das nenne ich mal 800 oder 1000 Meter oder 1600 Meter, dann läuft man im 10 Kilometer Renntempo. Mhm. So in der Regel. Und wenn man kürzere 200 oder 400 Meter Belastung nutzt, dann kann man so pauschal sagen, sollte das so dem 5 Kilometer Renntempo entsprechen. Dazu muss man natürlich ein Wettkampfergebnis kennen oder einen aktuellen Leistungsstand.
Oder zwei oder drei, ne, mal mitgemacht
oder
haben,
um das irgendwie
als Durchschnittswert dann ausrechnen zu können.
Naja, und was wir natürlich auch, glaube ich, jetzt so erlebt haben, wir haben ja Intervalltraining sowohl mal auf der Bahn gemacht, wie auch mal im Park. Und es gibt schon Unterschiede dann. Ne? Was machst du lieber, Stefan?
Definitiv auf der Bahn. Glaube ich, weil es ist einfach, du kannst, es ist überschaubarer, du siehst Start und Ziel.
Und die 400 Meter Runde ist einfach viel,
das ist knapp,
das Ende immer näher.
Genau. Und da weißt du, oh, jetzt kommt noch eine, okay, dann war es das. Ne? Ja. Ist im Park natürlich auch, wir haben die große Runde bei uns im Volkspark, die 800, fast einen Kilometer hat, ne? 960 Meter. Du kannst auch vom Anfang bis zum Ende gucken, aber es ist doch irgendwie mehr geradeaus vom Gefühl her, als jetzt eine große Runde zu drehen, eine Runde zu drehen im Stadion.
Ja, geht mir genauso. Bahn ist schöner für Intervalltraining, ist viel skalierbarer.
Ja, aber man könnte ja mit den heutigen GPS-Uhren kann man ja problemlos auch irgendwo 10 mal 800 Meter machen. Aber mir geht's genauso. Die Bahn hat noch mal so was Eigenes. Ja. Aber ich habe jetzt gar nicht das erwähnt, was mir immer so kommt. Selbst heute noch. Also wenn ich mit euch morgen auf die Bahn gehe, dann habe ich so ein Kribbeln.
Dieses Leichtathletik. Ich mache jetzt Sport.
Ach, du kennst das auch, ne?
Ja, genau. So geht's mir auch. Ich kenne das nicht von früher, weil das auf Teufel komm raus niemals machen wollte früher, Leichtathletik oder sowas. Aber es hat so dieses, jetzt mache ich Sport. Das ist einfach das Signal, was im Stadion ausgesendet wird.
Ja, und für mich, jetzt mache ich richtigen Sport. Ja. So geht mir das. Ja. Also
Wettkampf. Im Grunde ist es so ein bisschen wie, als jetzt kommt ein Wettkampf, auch wenn es nur ein Training ist. Ne?
Ja, aber das kennst du nicht?
Doch, klar.
Kennst du
auch? Ich glaube, das geht fast jedem so, wenn man auf der Bahn trainiert. Würde ich behaupten.
Naja, und dann machen wir es, finde ich, auch ganz richtig. Das ist auch ein guter Rat. Wir wechseln uns auch mal ab, so in der...
Ja, wer das Tempo macht, oder?
Genau.
Also das finde ich auch super. Das ist mal ein ganz neues Gefühl. Also, wenn man in der Gruppe läuft und dann läuft man mal vorne und bestimmt, wie schnell es geht. Das schult natürlich auch das Gefühl für Tempo. Ganz grundsätzlich.
Letzte Woche hatte ich jetzt zum Beispiel meine Uhr nicht dabei, die ich ja sonst immer dabei habe. Und es ist wirklich interessant, wie du sagst, ein Gefühl dafür zu entwickeln. Bin ich jetzt zu schnell, zu langsam? Toll, wie du immer, also Martin, immer ansagst, jetzt 28 Sekunden, 56 Sekunden. Damit merkt man, okay, bist zu schnell unterwegs. Das finde ich auch super eigentlich.
Das gibt so ein Profi-Läufergefühl.
Ja.
Ja, genau, was du sagst. Und es schult einfach sehr, sehr gut das Tempogefühl. Und wenn man eine Laufbahn hat, und dann sollte man natürlich auch oder ein Intervalltraining vorhat, dann sollte man auch wirklich vom ersten Meter der Belastung an das Tempo kontrollieren. Mhm. Das fällt auf der Bahn ja fast noch leichter als mit einer GPS-Uhr. Da kennt man die Markierung 100, 200, 300, 400 Meter, dann ist man einmal rum. Aber das ist sehr, sehr wichtig, dass man wirklich von vornherein das richtige Tempo anspricht. Mhm. Natürlich, das geht uns ja so, wir sind jetzt eine mehr oder weniger homogene Intervalltrainingsgruppe nur. Ja. Stefan ist ein bisschen stärker noch als Jana. Du verzichtest jetzt immer so ein bisschen, sag ich mal, auf das schnellere Tempo und sagst, ich laufe da mit.
Ja.
Könnten wir natürlich auf der Laufbahn, und das nehmen wir uns jetzt vielleicht mal für morgen vor, schicken wir dich so ein bisschen noch vorweg. Es macht auch trotzdem Sinn, gemeinsam dies zu absolvieren, weil man sich so beim Einlaufen dazu schon so ein bisschen gemeinsam austauschen kann. Und jeder neue Start, also in jede Belastung, ist dann auch wieder ein gemeinsames Moment so.
Ja, und wir sind ja auch doch so dicht beieinander von unserem Ziel, was wir erreichen wollen, dass ich jetzt nicht 100 Meter vorweglaufe, sondern es sind dann vielleicht 10 Meter oder 20 Meter die Distanz, die man aufbaut, ne? Ja. Also man kommt ja immer noch als Gruppe eben ins Ziel und startet auch wieder neu. Und
was sind denn so die Zeichen, woran man erkennt, dass man vielleicht das Tempo ein bisschen erhöhen kann? Also
definitiv, wenn man merkt, man kommt gar nicht außer Atem.
Mhm. Aber zerstört man...
Wenn man das Gefühl hat, man kann sich noch unterhalten. Das mag ich gar nicht. Also wenn ich eine Intervall... Das habe ich auch irgendwann mal bei euch gesagt.
Ja, das hast du mal gesagt.
Wenn ich eine Intervalltrainingsgruppe habe, die dann auch in der zweiten oder dritten Belastung noch weiter schnattert... dann weiß ich, okay, dieses Intervalltraining ist nicht effektiv, da könnten wir auch einen Dauerlauf auf der Bahn machen. Das gibt's nicht. Also man ist in der Belastung eines sinnvoll oder eines angepassten Intervalltrainings ist man nicht mehr in der Lage, zwischendurch noch Romane zu erzählen. Da kann man sich eine Anweisung geben, da kann man sagen, lauf du vorweg oder wir sind zu schnell oder tritt mir nicht immer in die Füße oder mach mal die Innenbahn frei, aber mehr geht dann nicht. Mhm. Also definitiv, man kommt in Sauerstoffschuld, man kommt außer Atem. Mhm. Allerdings sollte man das Tempo so wählen, dass man wirklich die erste Belastung genauso schnell machen kann wie die letzte Belastung. Das ist auch wesentlich. Also man darf sich nicht so fordern, dass man merkt, ich hatte mir jetzt wir morgen ein großes Programm 10 mal 800 vorgenommen und merke schon beim dritten, oh, mehr als 5 werde ich nicht schaffen. Dann ist man definitiv.
Ja, aber mir geht es immer so bei den ersten beiden Durchgängen. Beim zweiten überlege ich mir schon, was ich mir für eine Ausrede jetzt einfallen lassen kann, damit ich das heute nicht zu Ende bringen muss. Also ich brauche einfach ein bisschen, um reinzukommen.
Das kenne ich auch.
Nach der Hälfte der Durchgänge habe ich eigentlich so das Gefühl, jetzt macht es richtig Spaß. Und dann habe ich immer das Gefühl, ich kann es auch durchziehen.
Ja,
aber dieses Reinkommen ist, boah,
ja, das ist immer krass. Das ist ein natürlich auch ein psychologisches Moment.
Und man hat natürlich nochmal 60 Kilometer seit dem letzten Mal auf der Straße gelassen, ne? In einem langsamen Tempo.
Ja.
Und dann sich dann so reinzusteigern, das ist schon ziemlich anstrengend für mich jetzt auch vom Kopf her.
Ja, es ist ein psychologisches Problem einerseits. Das andere ist aber, es ist auch ein physiologisches Problem. Der Körper muss umschalten und an dem Tag erstmal bemerken, oh, heute wird es anstrengend.
Es sind auch andere Muskeln, glaube ich, die belastet werden.
Bei den ganz schnellen Belastungen werden andere Muskelgruppen nochmal angesprochen. Ja, das stimmt. Spielt auch mit. Ja, aber wie gesagt, es hat natürlich auch damit zu tun, 10 mal 800. Also das sind 10 mal 2 Runden auf der Bahn. Also da sind wir 25 Runden lang, alles in allem mit den Trabpausen drehen wir da auf der Bahn unsere Runden. Also das ist schon ganz schön viel. Da denkt man so am Anfang, oh.
Ja. Ich bin gespannt, in 2 Wochen habe ich dann, glaube ich, 4 mal 1600. Mhm. Das wird dann, glaube ich, ganz schön happig werden bei demselben Tempo, ne?
Ja.
Bei 450er Tempo auf einen Kilometer.
Ja, aber kannst du, wenn du die 10 mal 800 morgen schaffst, dann schaffst du auch danach in der nächsten Woche die 4 mal 1600 Meter in dem Tempo. Das ist möglich.
Aber der Kopf sagt eigentlich, wie soll das gehen? Weil man ist doch relativ platt dann nach 800 erstmal.
Ja, aber du wirst es können. Ja. Also eindeutig.
Ja, ich bin gespannt.
Ich meine, was wir da machen, ist ja nochmal ein sehr spezielles Programm. Das nennt sich nach einem amerikanischen Runner's World-Kollegen, Bart Yasso, Yassos 800er, der irgendwann mal herausfand, das, jetzt wird es kompliziert zu erklären, die Zielzeit im Marathon in Stunden.
Also meine wäre zum Beispiel 4 Stunden.
Vier Stunden. Dem ein angepasstes Intervalltraining entsprechend 800 Meter in 400 Minuten die richtige Belastung sind.
Also ich laufe 800 Meter in 4 Minuten.
Dann weißt du, du hast das richtige Tempo, Intervalltrainingstempo angesprochen für einen Marathon in 4 Stunden.
Deswegen muss ich jetzt auch 3,44 laufen.
Deswegen musst du 3,44.
3,45 Stunden laufen den Marathon willst. Laufen.
Genau, weil zu einem Marathontraining gehören ja verschiedene Komponenten. Das Entscheidende ist, dass man viele, viele Laufkilometer im lockeren Dauerlauftempo absolviert. Aha. Aber man kann eben auch ein Marathontraining pushen, indem man einmal in der Woche ein Intervalltraining macht. Und da hat eben Bart Jasso damals rausgefunden, sinnvoll sind 800er in Minuten, entsprechend der Zielzeit in Stunden.
Mhm. Da wollte ich nochmal reingrätschen, mit einmal die Woche. Ist das wirklich verbindlich oder schadet es, wenn man es zweimal die Woche macht? Also alle
oder mal ausfallen lässt.
Also tatsächlich hat das mit dem Leistungsniveau zu tun. Weltklasse-Läufer können jeden dritten Tag ein intensives Training verkraften. Aber so auf dem Laufniveau, auf dem wir uns oder ihr euch bewegt, reicht einmal in der Woche ein Intervalltraining. Ihr macht ja noch eine zweite intensive Laufeinheit, nämlich einen Tempo-Dauerlauf. Ja. Das heißt, Marathon-Renntempo wäre bei dir jetzt 5 Minuten 20 auf einen Kilometer, bei dir 5 Minuten 40. Lauft ihr über eine gewisse Distanz schon mal. Das ist eine zweite intensive Einheit. Ja, und dazu füllt ihr das Marathon-Training dann auch mit Kilometern. Übrigens, da war so eine der so... Was ist effektiver, Tempo-Dauerlauf oder Intervalltraining? Dazu gab es dann viele, viele Studien in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Ich kann mich an eine erinnern.
Ich erinnere mich noch gut an sie.
wirklich, die das verglichen haben. Was ist effektiver? Das hat natürlich die Menschen interessiert. Und da hat der Peter Snell, der jetzt gerade verstorben ist, war selbst ein Weltklasse 800-Meter-Läufer, hat geforscht zu dem Thema, so als einer der ersten, sehr umfassend mit großen Probandengruppen. Und ich erinnere mich, wie gesagt, einer Studie, wo er parallel zwei Trainingsgruppen hatte. Einer hat zweimal in der Woche 30 Minuten an der anaeroben Schwelle gelaufen. Also das entspricht etwa dem Marathon-Renntempo. Und die andere Gruppe hat zweimal in der Woche ein Intervalltraining gemacht, 400 Meter Läufe. Und am Schluss wurde dann ermittelt bei einem 10 Kilometer Wettkampf, wer hat sich wie verbessert. Und dann hatte sich die Gruppe, die Tempo-Dauerlauf im Training drin hatte, hat sich um 4% verbessert. Und die Gruppe, die das Intervalltraining gemacht hat, um 12% verbessert. Ja. Mhm. Das war so eine der Studien. Und vor allen Dingen hatte sich die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit bei der Gruppe, die das Intervalltraining gemacht hat, verbessert. Mhm. Also wie viel Sauerstoff kann ich in einer Minute in den Körper bringen, sage ich mal so ganz einfach gesagt. Das war bei denen sehr, sehr viel effektiver nochmal durch das Intervalltraining passiert als bei der Tempo-Dauerlauf-Gruppe. Mhm. Ja, und so gab es ganz, ganz viele Studien, die einfach gezeigt haben, Intervalltraining ist so der Turbo für die Leistungsfähigkeit. Um aber ein Intervalltraining zu machen, das muss man, glaube ich, auch nochmal unbedingt sagen, muss man schon eine gewisse Lauffähigkeit haben. Natürlich darf ein Laufeinsteiger sich nicht auch selbst kurzfristig, also über kürzere Distanzen, nicht grenzwertig belasten, sondern der muss erstmal seine aeroben Energiesysteme trainieren, indem er einfach nur langsam, locker durch die Gegend läuft.
Und die Muskeln müssen auch ein bisschen trainiert sein, ne?
Die Muskeln müssen natürlich auch darauf angepasst sein.
Wahrscheinlich relativ schnell.
Aber einen Effekt muss ich doch nochmal, beim Intervalltraining, kennt ihr das denn nicht auch, wenn man es dann... Gibt es irgendeine Trainingseinheit, nach der man sich besser fühlt als nach einem Intervalltraining? Nee,
gibt es nicht.
Nee. Doch, den Tempo-Dauerlauf.
Den Tempo-Dauerlauf? Ja. Ehrlich?
Danach ist man so kaputt und also fühlt man sich ähnlich gut wie beim Intervalltraining. Aber
ja, ähnlich gut, ja. Doch. Aber Intervalltraining, da bist du so richtig aufgeheizt und hast was geschafft.
Ja, weil es halt auch so knackig und kurz, relativ kurz ist. Ne? Und nicht, ob es sich über 3 Stunden erstreckt oder 2 und... Und du hast halt auf der Bahn nochmal, um auf die Bahn zurückzukommen, du wirst nicht abgelenkt durch Verkehr, durch andere Leute, durch einen Hund, der dich kreuzt oder so. Nee, du kannst einfach nur dich voll drauf konzentrieren. Und das macht den Kopf super frei, finde ich.
Mhm. Was ist denn eigentlich, wenn man jetzt nicht wie wir so eine Bahn, eine Laufbahn vor der Haustür hat, sondern vielleicht einen Park oder auch nur die ganz normale Straße und will aber trotzdem sowas Ähnliches, vielleicht wie ein Intervalltraining machen? Es gibt ja noch das Fahrtspiel. Ist das vergleichbar? Kann man das vielleicht...
Grundsätzlich ist das vergleichbar. Das klassische Fahrtspiel ist nur tatsächlich in der Durchführung natürlich so, erfordert mehr Eigendisziplin. Also beim Fahrtspiel geht es darum, dass ich die schnellen Belastungen und die Trabpausen so wirklich geländeangepasst persönlich festlege. Also ich sage, bis da hinten zu der Parkbank renne ich jetzt volle Pulle. Mhm. Danach warte ich eine Trabpause ab, bis ich mich wieder gut fühle. Und dann da hinten, wo die drei Birken stehen, bis dahin renne ich wieder schnell. Und das ist sehr viel weniger kontrolliert natürlich, sehr viel weniger planbar. Arbeitet sehr viel mehr mit so deinem subjektiven Gefühl. Das ist auch mal richtig gut und wichtig, aber es ist natürlich nicht messbar.
Es setzt Erfahrung voraus, glaube ich.
Ja, und setzt, auch was, genau, was ich setzt, zumuten kann. Setzt eine gewisse Lauferfahrung voraus, die bekommt man allerdings relativ schnell. Ja. Also beim dritten Fahrtspiel weißt du schon, wie du mit deinem Körper umgehen kannst. Also
Try and Error einfach. Funktioniert, was ich mir jetzt vorgenommen habe.
Ich mag es deswegen, weil es natürlich auch den Druck aus dem Intervalltraining nimmt. Was wir da machen, da gibt es klare Zeiten, die wollen wir einhalten und denen rennen wir hinterher. Mhm. Egal, ob es stürmt oder schneit da draußen. Wir haben es ja wirklich so gemacht. Ja. Wir sind bei jedem Scheißwetter sind wir auf die Aschenbahn gegangen und haben uns vollgespritzt mit dem Dreck und haben da den Zeiten hinterher gehechelt und das war wunderbar. Beim Fahrtspiel sind die Belastungen natürlich nicht messbar. Ich weiß nicht, wie weit und wie schnell ich gerannt bin. Und von daher nimmt so ein bisschen Druck raus. Also es ist eine tolle Alternative. Ich empfehle die auch immer wieder, gerade so zum Einstieg, zur Einführung in das Intervalltraining. Aber irgendwann ist das echte Intervalltraining, das, wo man vom Messen läuft praktisch, ist effektiver dann. Und beim Fahrtspiel, das klassische Fahrtspiel ist relativ schwierig in der Gruppe zu machen. Also da muss man sich schon sehr, sehr gut untereinander abstimmen. Also,
oder ganz dicht beieinander sein.
Ja, oder genau, man sagt, du übernimmst jetzt die nächste Belastung, du sagst sie an und wir müssen alle bei dir bleiben. Mhm. So, das kann man schon machen auch. Mhm. Ja, aber es ist eine Alternative, eindeutig. Mhm. Also wenn man keine Möglichkeit hat, die Strecken zu vermessen, die Zeit zu bestimmen, was ja nicht ungewöhnlich wäre, man läuft ohne Uhr, dann macht man einfach mal, nimmt man sich so verschiedene, setzt sich vielleicht vorher die Wiederholungszahl so ein bisschen fest, sagt, heute will ich 5-mal eine schnellere Passage laufen und dann lässt man sich so durch das Gelände so ein bisschen leiten. So das klassische Fahrtspiel hat auch mit dem Geländeprofil gearbeitet. Also hat man gesagt, oh, da vorne kommt gleich ein Anstieg, den nehmen wir volle Pulle und dahinter geht es wieder runter, da lassen wir es ganz entspannt rollen.
Macht die Ernährung, spielt die irgendeine Rolle? Ob man jetzt, kann man sich vorher noch was reinballern, schnelle Kohlenhydrate?
Oder sollte man zwischendurch was nehmen? So Gel, Stichwort?
Also eher bleiben lassen?
Ja. Also grundsätzlich müsste man ja jetzt antworten, ja, es ist das intensivste Lauftraining überhaupt. Also sollte man auch den Körper durch eine richtige Energieversorgung darauf vorbereiten. In Maßen kann man das machen. Was dagegen steht, ist etwas Banales. Bei dem intensiven Laufen ist auch einfach der Magen-Darm-Trakt ganz schön belastet. Aha. Also geht ganz schön rumpelt's da drin hin und her. Und dann, also eine größere Ernährung verträgt man da nicht vorher. Mhm. Also wenn, dann könnte man höchstens ein energiereiches, kohlenhydrathaltiges Getränk vorher vielleicht nehmen, zwischendurch auch mal, aber selbst so wie beim Marathon mal eine Banane essen oder so, ist eigentlich beim Intervalltraining nicht. Und dann muss man sagen, es ist ja auch eigentlich erstaunlich kurz.
Ja.
Also
es kommt einem lang vor, ist dabei.
Ja. Eventuell kommt. Ich finde es kurzweilig.
Ich finde es auch kurzweilig. Ja. Beim Langläufen spielt man manchmal so ein bisschen damit, esse ich was vorher oder mache ich mal einen nüchtern Lauf, einfach um zu gucken, wie reagiert mein Körper drauf? Aber nüchtern Intervalle macht, glaube ich, keinen Sinn.
Macht keinen Sinn. Also ausreichend.
Du öffnest ja niemals die Speicher.
Ausreichende Zeit vorher sollte man schon Energie getankt haben, in welcher Form auch immer. Magenverträglich auf jeden Fall, weil der Magen ist dann schon ein limitierender Faktor, wenn du hochintensiv rennen musst. Eindeutig. Sollte nicht, wie ich am Wochenende, Mettwürstchen mit Grünkohl. Ich habe es vor dem Tempo-Dauerlauf gegessen. Oh Gott.
Muss man mit den Schuhen noch irgendwas, oder kann man sagen, okay, dann bin ich ja auf der Bahn, dann nehme ich halt einen schnelleren, leichteren Schuh, der eben nicht mehr ein Marathon-Schuh sein wird. Ist egal, oder? Das kann man dann.
Also intensives Laufen, da macht es auch Sinn, einen leichteren, flexibleren Schuh zu nutzen. Aber durchaus macht es auch mal Sinn, bei einer intensiven Intervalltrainingseinheit in der Vorbereitung auf einen Marathon den Marathonschuh auch mal zu nutzen, um ihn mal so wirklich einem Schnelligkeitshärtetest auch zu unterziehen. Doch, das macht Sinn. Aber der Schuh sollte definitiv beim Intervalltraining kein limitierender Faktor sein. Also nicht so wie früher Emil Zatopek in Militärstiefeln, um noch so den Energieaufwand zu erhöhen. Das hat er ja gemacht. Also das empfehle ich jetzt nicht unbedingt. Das ist schon leichte Kleidung.
Ja. So, wie doll freut ihr euch jetzt auf morgen?
Juhu! Total. Ja, yippie. Und das Wetter wird auch wieder schlechter. Also passt zu das unserem passt bisherigen.
Zu unser Aschermittwoch auf der Aschenbahn. Ja, es wird grandios.
Ja, vielen Dank, Martin.
Ja, super Dank.
So funktioniert das also mit dem Intervalltraining. Und ein Tipp dazu auch noch, bei uns auf der Homepage, also runnerswelt.de, kennt ihr wahrscheinlich. Wenn nicht, lohnt sich. Da gibt es einen Intervallrechner. Da könnt ihr, je nachdem, welche Zielzeit ihr für einen Wettkampf plant, auch euch genau ausrechnen lassen, in welcher Zeit ihr laufen solltet. Jetzt aber weiter im Text. Wir haben ja Programm heute. Und der nächste Programmpunkt ist unsere Zucker-Challenge.
Womit wir beim Thema wären, nicht Zucker, nicht Bier, sondern Heinrich Anders. Wie geht's dir, Heinrich?
Anders ins Bier.
Mir geht's gut. Ich freue mich sehr, dass wir zwei hier sitzen, zusammen mit Ela, und über das Thema jetzt doch Zucker sprechen.
Aber warum reden wir über Zucker?
Heinrich, warum reden wir über Zucker?
Wir reden über Zucker, weil wir uns vorgenommen haben, im nächsten Monat, ab dem 1.3., einen Monat lang auf Zucker zu verzichten. Das ist die Challenge des Monats. Wir wollen also keine Süßigkeiten essen.
Oh.
Wir wollen möglichst auch nicht allzu zuckerhaltige Getränke zu uns nehmen.
Oh.
Und wir wollen uns überhaupt mal vergegenwärtigen, wo überall Zucker drin steckt. Und das möglichst den ganzen Monat lang. Ob das so klappt, dass wir dann wirklich unsere Ernährung verändern, das müssen wir sehen. Aber darum geht's Tag für Tag.
Sprich, wir machen eine Challenge.
Und wir meinen damit aber weißen Haushaltszucker?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, was wir genau meinen, weil Zucker für uns ja zuerst mal immer weißer Haushaltszucker ist. Also das, was man irgendwie aus der Zuckerrübe macht, indem man sie irgendwie einkocht und verdickt und
raffiniert,
kristallisiert. Ich mache das nicht selbst, aber das machen irgendwelche Raffinerien. Und das kann man irgendwie aus Zuckerrohr machen und aus Zuckerrüben. Und je mehr man das macht, je raffinierter man das macht, desto weißer wird der Zucker. Und das ist das, was wir eigentlich mit Zucker meinen. Aber im Grunde wäre es vielleicht sinnvoller, von Kohlenhydraten zu reden, weil es noch eine ganze Reihe anderer ähnlicher chemischer Zusammensetzungen gibt, die eine ganz ähnliche Wirkung haben im Körper, die aber nicht Zucker genannt werden und die auch gerne von der Industrie eingesetzt werden, um Sachen süß zu machen.
Aber es geht jetzt nicht um, ess kein Reis mehr, ess keine Pasta mehr, ess keine Kartoffeln mehr, ess kein Brot mehr, weil
das auch Kohlenhydrate sind?
Ja, das sind ja Kohlenhydrate.
Genau, das ist also schon die schwierige Frage. Bei den Kohlenhydraten gibt es verschieden komplexe Kohlenhydrate, chemisch komplex, also eben irgendwie zusammengesetzte Zuckerformen, Saccharide. Und je komplexer die sind, desto schwerer sind sie verdaulich, desto langsamer werden sie verdaut im Körper. Und die einfacheren Zuckerarten, die werden schneller verdaut. Und das alles fassen wir aber zusammen unter dem Begriff Kohlenhydrate. Und was man eigentlich doch, was ziemlich ähnlich ist, sind eben wie Fructose und Glucose, Traubenzucker und Fruchtzucker. Und die sind jedenfalls beide sehr wichtig für den Körper, weil sie uns eben Energie liefern, die wir zum Beispiel zum Laufen brauchen.
Genau, also Zucker ist ja per se Energielieferant, wenn man es jetzt mal ganz simpel ausdrückt. Und den brauchen wir ja grundsätzlich. Aber wieso machen wir dann diese Challenge? Was ist so der Hintergedanke?
Man könnte eben sagen, dass man Zucker grundsätzlich eigentlich nicht braucht. Es gibt 3 Grundnährstoffe, mit denen der Körper was anfangen kann, nämlich Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate. Und er müsste nicht unbedingt raffinierten weißen Zucker haben. Es würde auch mit anderen Kohlenhydraten.
Genau, das meine ich. Aber der Körper verwandelt ja Glukose in Energie.
Genau.
Ganz einfach ausgedrückt, ohne jetzt zu stoffwechsellastig zu werden. Also in der Form braucht der Körper schon Glukose, nur nicht eben diesen weißen aus dem Kilopack.
Der Körper wäre im Grunde sogar in der Lage, diese Glukose selbst zu erzeugen, sogar aus Fett oder aus Eiweiß. Aber das Einfachere für ihn ist, das aus Mehrfachzuckern zu tun, die er dann eben irgendwie aufbricht in Einfachzucker wie Glukose. Und die stellt er dann den Zellen zur Verfügung und kann damit Energie umsetzen in Leistung.
Gut, aber dann ist die Challenge ja relativ einfach. Wir kaufen uns einfach nicht mehr diesen raffinierten Zucker, diesen weißen aus dem Kilopack.
Sondern machen uns ein Müsli. Aber jetzt wird es doch schon wieder schwierig, weil wenn wir das Müsli kaufen im Supermarkt, dann steht auf der Packung eben unter Umständen, dass da doch schon Zucker beigemischt worden ist, damit es besser schmeckt. Und deshalb wäre dann vielleicht die Challenge schon mal auf die Packung zu gucken, was da für Zucker drin ist. Auch wenn wir zum Beispiel Joghurt noch über das Müsli gießen, ist im Joghurt auch nochmal Zucker drin. Und dann kommen natürlich noch die Früchte dazu, die wir vielleicht frisch darüber schnibbeln. Die sind unter Umständen auch sehr süß.
Aber da ist kein Zucker zugesetzt.
Da ist kein Zucker zugesetzt. Oder wir gießen noch Fruchtsaft drüber, der ist auch sehr süß. Da ist aber auch kein Zucker zugesetzt.
Nein. Aber wir wollen jetzt erstmal, glaube ich, oder ganz kurz die Challenge definieren. Auf was wollen wir da verzichten?
Ich würde sagen, dass wir auf zugesetzten Zucker, also alles, was offensichtlich Zucker enthält, eine Zuckerglasur auf dem Backwaren oder so etwas verzichten, dass wir aber niemandem wahrscheinlich fest vorschreiben können, auf wie viel Zucker er verzichtet. Also ob er eben jetzt auch auf jeden Anteil in der Salatsoße verzichtet oder so. Aber dass man sich den Zuckerlöffel im Kaffee auf jeden Fall spart und die Süßigkeiten und dass man daneben darauf achtet, wo überall noch Zucker drin ist.
Warum ist denn Zucker eigentlich böse? Warum müssen wir denn darauf verzichten?
Ja, genau. Ich wollte auch fragen, warum machen wir diese Challenge?
Die Challenge machen wir, um es uns schwer zu machen.
Super motivierend.
Nein, stimmt gar nicht. Die Challenge machen wir, damit wir es uns gesünder machen.
Und Zucker ist schlecht.
Zucker ist nicht unbedingt schlecht. Zucker hat natürlich viele Vorteile. Zucker lässt sich zum Beispiel gut lagern. Der wird ungefähr nie schlecht und Zucker liefert sehr geballt Energie. Zucker als Haushaltszucker oder aber eben auch diese anderen raffinierteren Zuckerformen, die man aus Kohlenhydraten eben auch noch irgendwie mit irgendeiner chemischen Aufspaltung gewinnen kann, die können wir zum Beispiel für Energiegels nutzen, in denen die dann in komprimierter Form uns beim Marathon unterwegs Energie liefern. Das ist also sehr praktisch, liefert viel Energie, die der Körper sehr schnell umsetzen kann. Und deshalb können wir gerade als Sportler darauf kaum verzichten. Allerdings ist mit Zucker für den Körper immer ein Risiko verbunden, weil er Zucker sehr gern hat. Das ist irgendwie wahrscheinlich in der Entstehung des Menschen irgendwie in der Geschichte begründet, also weil wir den früher nicht immer bekommen haben und deshalb, sobald mal irgendwo Früchte reif waren, uns darauf gestürzt haben oder den dann irgendwie, der Körper hat dann immer versucht, den möglichst lange in der Leber oder irgendwo einzulagern, indem er ihn nämlich dann in Fett umgewandelt hat und Fett ist eben einfach die beste Form, in der der Körper Energie speichern kann, weil es sehr komprimiert ist und ewig lange Energie liefert. Die Gefahr bei einer hohen, starken Zuckerversorgung ist also immer die, dass der Körper sich sagt, super, das ist Energie für schlechte Zeiten, das speichere ich jetzt mal als Fett, entweder erstmal in der Leber selbst oder dann in den Körperzellen. Und je mehr Zucker einem zur Verfügung steht, desto mehr gewöhnt sich der Körper daran und wird dann auch sozusagen süchtig danach, beziehungsweise kann das gar nicht mehr so verarbeiten, wie wir das als Sportler eigentlich gewohnt sind.
Also sprich, ich kann dann keine Energie mehr draus ziehen? Oder inwiefern?
Du kannst schon noch Energie draus ziehen, du brauchst aber mehr. Das wird dann immer weniger effizient.
Ich muss die Dosis des Gifts
genau
sozusagen.
Du brauchst dann, du willst immer mehr. Du wirst nicht zuletzt dicker. Und das fängt dann irgendwie an mit einer verfetteten Leber und mit allen möglichen, mit einer Übersäuerung, mit schlechten Zähnen. Das kennt man ja auch. Also Zucker ist einfach erstmal schlecht für die Zähne und darüber entwickeln sich dann unter Umständen auch weitere Krankheiten im Körper, weil die Mundflora auch irgendwie mit der Darmflora zusammenhängt und die wird dann auch beeinträchtigt. Also eigentlich der gesamte Stoffwechsel gerät durcheinander, wenn wir zu viel Zucker haben.
Und also wann ist zu viel Zucker zu viel? Also da gibt es ja, ich sag mal,
du hast es doch ausprobiert, oder?
Ich habe es ausprobiert.
Hast du nicht, indem du eben einfach möglichst erstens durch Intervallfasten, also eben lange gar nichts isst und vor allem auch deine Zuckeraufnahme irgendwie dir im Zusammenhang mit dem mit dem Training überlegst, also wann du Kohlenhydrate aufnimmst und wann du eher möglichst mit geleerten Glykogenspeichern ins Training gehst?
Ja, aber da sprechen wir ja von normalen Kohlenhydraten und eben nicht von raffiniertem Zucker. Also wirklich so die Packung Zucker, die ich zu Hause stehen habe, die hält sehr, 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 sehr lange. Also wirklich, dass ich irgendwo Zucker reinpacke, ist relativ überschaubar. Also ich süße in der Regel, wenn ich mir jetzt ein Bananenbrot mache oder Pancakes, dann süße ich mit Datteln oder reifen Bananen und das reicht mir dann schon, weil ich da ich bin nicht mehr ganz so empfänglich, aber ich schon versuche auf Zucker zu verzichten, so auf diesen zugesetzten, raffinierten. Das aber schon länger. Aber ich bin da nicht so ganz strikt. Also wenn irgendwo Zucker drin ist, dann passt das schon. Aber ich habe das Gefühl, dass so viele der Dinge, die anderen als normal süß vorkommen, bei mir zu süß sind. Also dass ich da so ein bisschen empfindlicher geworden bin. Oder einfach, ja, also meine Geschmackssensoren nehmen Zucker eher wahr. Aber das ist ja nicht das, weshalb ich das Intervallfasten mache. Mhm.
Du hast das also eigentlich nur über die Jahre dir angewöhnt, weniger süß genau zu essen und stellst dann fest, dass dich das auch nicht mehr so anmacht und dass es dir dann, wenn du mal was Süßes isst, auch süßer vorkommt.
Genau, weil das ist, also ich halte mich nicht sklavisch dran. Das ist aus den Gründen, die du vorhin genannt hast. Also Zucker ist eben eine hochverdichtete Energie, die man im Zweifel in dem Moment, in dem man sie dann isst, gar nicht braucht. Nämlich abends auf der Couch eine Tafel Schokolade schmeckt super, ist geil, aber man braucht sie in dem Moment nicht. Und wenn man die dann isst, dann ist halt klar, wohin die Energie dann erstmal geht.
Ja, genau. Also sie lagert sich im Körper unterschiedlich ein. Das sind dann auch eben, hängt noch ein bisschen davon ab, welche Zuckerart das nun genau ist, ob das Glucose ist oder Fructose und was der Körper damit macht. Aber grundsätzlich eben geht es erstmal über die Leber und dann von dort aus irgendwie zu den Zellen und alles, was wir nicht brauchen, wird eben leider eingelagert und das heißt irgendwie dick werden.
Und das ist ja aber auch dann bei jedem Zucker so, wenn ich das richtig verstehe. Also ihr hattet ja eben schon das Beispiel genannt von Fruchtsaft oder ja, du süßt mit Bananen und Datteln. Ist es da aber nicht auch so, dass dann überschüssige Energie eigentlich eingelagert wird?
Es gibt eben noch da Unterschiede, was der Körper genau macht. Da hat man in den letzten Jahren so ein bisschen die Fructose, also den Fruchtzucker, aufs Korn genommen, weil man herausgefunden hat, dass der Körper damit etwas anders umgeht als mit Glucose, die er so aus Stärke gewinnt, indem er das runterbricht. Glucose kann er eigentlich unmittelbar, kann die Leber unmittelbar wieder abgeben und zu den Zellen schicken, wo sie in Energie umgewandelt wird. Bei der Fructose funktioniert das aber ein bisschen anders. Die wird im Grunde immer eingelagert und in Fett umgewandelt, weil, wie ich vorhin schon sagte, also eben irgendwie das mit den reifen Früchten in der Natur wohl mal so angelegt war, dass der Mensch darauf irgendwie programmiert ist, die kriegt er nicht so oft. Und wenn die dann mal vorhanden sind, dann wandelt der Körper, wandelt die Leber das direkt in Fett um das einzulagern für später. Das heißt auch nicht, dass das da ewig eingelagert ist und wir automatisch dick werden, wenn wir Obst essen oder wenn wir Fruchtsaft trinken. Aber diese Energie wird eben auch von der Leber wieder abgegeben, aber eben als Fett, als eine langsam verwertbare Energiequelle. Die können wir als Ausdauersportler auch gut nutzen, wenn wir eine gut trainierte Fettverbrennung haben. Die nützt uns aber eben nicht so viel bei hartem Training, bei Intervallen oder so etwas, wo man schnell verfügbare Energie braucht. Und das heißt also, die Fructose ist auch ein Stoff, den wir sehr gut gebrauchen können, gerade im Ausdauersport. Aber wenn wir zu viel davon haben, kann der Körper damit eben nicht so viel anfangen oder wir müssen sie jedenfalls erstmal verbrennen, so gut es geht.
Also es wissen ja auch die meisten, dass zu viel Energie generell, also zu viele Kalorien und zu viel Zucker, zu viele Kohlenhydrate jetzt nicht unbedingt gut sind, dick machen. Was ist so dran an anderen Mythen? So das Thema Zucker fördert Entzündungen. Und damit meine ich jetzt vor allen Dingen eben Entzündungsprozesse, die durch Training kommen.
Das ist, glaube ich, chemisch relativ schwer zu erklären, wie das funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall nachgewiesen, dass ein starker Zuckerkonsum nicht nur den Stoffwechsel durcheinander bringt, sondern zuerst mal ja den Insulinspiegel erhöht, wenn man ständig viel Zucker hat, dass es den Insulinspiegel akut durcheinander bringt, wenn man gerade einen größeren Zuckerschub hat. Diese Verarbeitung von Zucker bedeutet irgendwie auch immer einen oxidativen Stress für den Körper. Damit kommt der Körper in geringem Maßen klar, aber wenn es viel ist und lange anhält, führt dieser oxidative Stress in den Zellen, diese freien Radikale, die führen eben zu Entzündungen. Und die sind sehr schwer zu bekämpfen. Also die löst man eigentlich alle möglichen fatalen Zivilisationskrankheiten aus, wenn das anhält. Das heißt also, über kurze Strecken kann man damit klarkommen, aber auf Dauer ist das auf jeden Fall erwiesenermaßen sehr gefährlich für den Körper.
Also ist unsere Challenge durchaus, also unsere Challenges sind ja immer positiv, aber wenn man auf Zucker verzichtet, tut man tatsächlich was für sich. Also es geht nicht nur darum, einfach abzunehmen, schlanker zu werden, eventuell ein paar Kilos zu verlieren, die man zu viel hat, sondern man ist damit auch auf der positiven Seite, was eben sein Training angeht, was so überhaupt die Pflege seines eigenen Körpers angeht, kann man das so sagen?
Also ich denke schon, also das, man ist sich, glaube ich, in der Wissenschaft im Moment völlig darin einig, dass ein hoher Zuckerkonsum ganz stark zu diesen Volkskrankheiten beiträgt und dass eben besonders die Gewöhnung an ein hohes Zuckerlevel, was dann eben auch heißt, einen hohen Insulinspiegel und so weiter, gefährlich ist. Also dass das eben schlecht fürs Herz ist, dass es im Endeffekt eventuell sogar das Krebsrisiko erhöht und zwar sogar erheblich. Das heißt also, Zucker in Unmengen oder in zu großem Maße ist wohl nach derzeitigem Stand der Wissenschaft hochgradig gefährlich. Und das heißt also, unsere Challenge besteht darin, dass man jetzt nicht von einem Tag auf den anderen völlig drauf verzichtet, sondern dass man eben auf das verzichtet, was man ohnehin nicht braucht, nämlich eben den extra Löffel Zucker in irgendwelchen Getränken oder eben irgendwie gesüßte Getränke, denen das einfach nur zugesetzt ist, damit sie gut schmecken und außerdem aber sich darüber klar zu werden, wo Zucker eigentlich noch drin steckt und einen Umgang damit zu finden, der eben irgendwie dazu führt, dass man eigentlich die Energie nur da einsetzt, wo man sie auch benötigt.
Ist es nicht so, dass inzwischen eigentlich in jedem Fertigprodukt Zucker drin ist? Also selbst in sowas, wo man es gar nicht erwarten würde, wie Pizza?
Ich fürchte schon. Also ich bin da nicht so wahnsinnig erfahren, weil ich nicht so viele Fertigprodukte zu Hause habe. Aber in Pizza ist mit Sicherheit Zucker drin. Und eben in Joghurt, in Ketchup ist sehr viel Zucker drin. In, ich weiß nicht, was es noch alles so gibt, aber im Prinzip wahrscheinlich auf allem, was es abgepackt zu kaufen gibt, ist Zucker drin. Und das heißt also, es lohnt sich beim Gang in den Supermarkt immer auf die Verpackungsangaben zu gucken. Und die sind ja so gehalten, dass die Dinge, die da am meisten drin vorhanden sind, immer an erster Stelle stehen. Und oft ist Zucker eben schon sehr weit vorn. Das heißt, dann ist auch viel Zucker drin. Außerdem ist es ja auch nochmal in Gramm pro 100 Gramm oder so etwas ausgewiesen. Und das sind oft mehrere Gramm oder sogar zweistellige Grammzahlen pro 100 Gramm. Das ist einfach teils sehr, sehr viel.
Zucker ist ja nicht nur Zucker. Es steht ja eben noch, keine Ahnung, irgendwie Sirup und keine Ahnung was drauf. Stimmt. Weil das ist ja total versteckt. Also du hast ja oft 5, 6, 7 verschiedene Zuckersorten hinten drauf stehen.
Da steht ja auf den Packungen eigentlich immer aufgeschlüsselt, was an Nährwerten drin ist. Also zuallererst mal eben der Brennwert, also wie viel Energie das bringt. Und das heißt auch letzten Endes, wie dick es vielleicht macht. Aber danach dann eben Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate. Und Kohlenhydrate, da heißt es dann immer noch in der Extrazeile davon Zucker. Aber dann ist es eben fieserweise, mit dem Zucker sind dann meistens noch nicht diese anderen Zuckerformen angesprochen, von denen wir vorhin schon eben irgendwie gesprochen haben. Und die eben irgendwie inzwischen so viele raffinierte Namen haben, die man gar nicht unbedingt erkennt. Also sowas wie Isomaltulose oder Maiszuckersirup oder Isoglucose oder so ähnlich. Alles interessante Namen für verschiedene Zuckerformen, die inzwischen chemisch irgendwie relativ leicht hergestellt werden können, sehr billig sind und den Geschmack verstärken und das Ganze süß machen, sodass man dass es einem irgendwie besser gefällt.
Also wenn man sagt, okay, man macht bei unserer Challenge mit, möchte auf Zucker verzichten oder Zucker reduzieren, ist es nicht damit getan, eben den Zucker zu Hause in der Packung zu verbannen, sondern letztlich müsste man alle Fertiglebensmittel einmal auf den Zuckergehalt, zugesetzten Zucker kontrollieren und dann zu sagen, okay, die Pizza mache ich jetzt eben selbst oder ich achte darauf, dass ich irgendwas habe, was nicht so viele Zutaten enthält, wo einfach dann kein zugesetzter Zucker drin ist.
Ja, also generell sagen wir ja bei Runner's World in unseren Ernährungstipps immer, dass die beste Möglichkeit, sich gesund zu ernähren, darin besteht, die Sachen selber zu kochen, dass man mit frischen Zutaten was macht. Einfach schon deshalb, weil man weiß, was man drin hat und dann sieht man, was man an Zucker reintut. Hingegen sind die verpackten Lebensmittel nie so genau deklariert, dass man das gut erkennen könnte, was drin ist. Und man ist eben irgendwie kein Chemiker und man kennt sich mit den ganzen komischen Sachen, die da draufstehen, auch nicht aus. Und es gibt immer wieder neue Formen von Zucker, die immer wieder anders deklariert werden. Da kommt man kaum hinterher. Und manche Sachen, die auf den ersten Blick ganz gut klingen, wie zum Beispiel Agavendicksaft oder so etwas, die klingen dann natürlich, sind aber im Prinzip auch nicht viel anders als Zucker und haben dann die gleichen schädlichen Wirkungen. Und also man muss da sicher nicht alles im Detail wissen, aber die Challenge besteht eben dann unter anderem daran, dass man da überhaupt erstmal mit anfängt, sich das anzusehen und sich ein bisschen schlau zu machen, was es da für Stoffe gibt und ob man die überhaupt braucht.
Was ist mit Honig?
Honig ist zum Großteil Zucker, 80%, glaube ich. Aber da kommen eben noch ein paar Sachen dazu, die Honig dann eben doch recht gesund machen. Vor allem Enzyme, aber auch je nach Art, je nach Sorte des Honigs einige Vitamine. Das heißt also, Honig ist in der Tat gesünder als einfach nur Zucker. Aber natürlich enthält er auch viel Zucker. Das heißt also, man muss sich damit auch zurückhalten. Honig hat schon erwiesenermaßen irgendwie gesunde Auswirkungen. Also das, was man so klassisch kennt, dass er irgendwie gut für Halsschmerzen ist, das ist auch schon nachgewiesen. Und er hat auch eine gewisse entzündungshemmende Wirkung. Also nicht gerade so, dass man damit irgendwie Wunden heilen könnte, aber schon so in der Richtung. Aber das ist jetzt nicht so, dass man damit irgendwie Medizin ersetzen könnte. Er ist sicher besser als weißer Zucker, aber andererseits auch ähnlich gefährlich, weil auch fast genauso süß.
Welche Möglichkeiten hätten wir dann, wenn man sagt, okay, man möchte weiterhin, keine Ahnung, seinen Kaffee süßen oder eben, wenn man sein Müsli süßen möchte?
Also
würdest du da raten?
Ja, ich würde eigentlich generell sagen, dass man auf Zucker nicht unbedingt verzichten muss für sein ganzes Leben. Dass man auch nicht auf Schokolade vollkommen verzichten muss. Dass man auch nicht auf Kuchen für immer und ewig verzichten muss, nur weil da Zucker drin ist. Also es gibt gewisse Mengen, die irgendwie empfohlen sind von Ernährungsexperten oder Gesundheitsexperten. Es gibt aber auch Gesundheitsexperten, die sagen, sie verzichten völlig auf Zucker. Ich weiß nicht, ob man das tatsächlich hinbekommt. Ich glaube, am besten fährt man immer dann, wenn man das macht, was man für sich selbst irgendwie gut hinbekommt. Und wenn man nun mal wahnsinnig gerne in seinen Espresso auch ein bisschen Zucker reintut oder in seinen Kaffee, dann soll man das halt machen. Aber man muss eben wissen, wie viel das insgesamt ist, was man da so hat. Und wenn man erstmal damit anfängt, dann fängt man eben auch im Zweifelsfall immer an, noch mehr davon zu wollen. Und also es gibt wahrscheinlich wenig, was man leichter sich abgewöhnen kann, als eben irgendwo Zucker hineinzurühren. Und deshalb wäre es schon nicht schlecht, das zu tun.
Bin gespannt. Also wir Läufer, also jetzt so an meinem Beispiel, ich bin ja schon sehr zuckerreduziert unterwegs. Also ich verteufel es nicht. Aber beim Sport eben in Form von Gels oder nach dem Sport in Form von einem Riegel mit Proteinen noch drin.
Da würde ich jetzt aber zum Beispiel sagen, das tut ja nun gar nicht Not. Also warum denn nach dem Sport irgendetwas fertig produziert ist?
Ja, weil ich nicht zu Hause bin.
Warum denn nicht? Wo bist du denn?
Im Wettkampf, beim Wettkampf beispielsweise oder nach dem Training?
Da würde ich aber jetzt zum Beispiel dazu raten, sich den Müsli-Riegel selber zu machen. Und den kann man dann auch transportieren, auch mit zu irgendeinem Wettkampf sogar in die Alpen, indem du eben irgendwie einfach so ein bisschen, das haben wir auch auf unserer Website und im Heft, wie man Müsli-Riegel selber macht, geht ganz einfach auf dem Backblech sozusagen ein bisschen Müsli.
Und da ist kein Zucker drin?
Da ist natürlich auch Zucker drin, aber es ist kein weißer Zucker.
Was ist denn zu sogenannten Zuckerersatzstoffen zu sagen? Also Süßstoffe wie jetzt Aspartam fällt mir ein oder auch
Stevia fällt mir ein.
Wie sie alle heißen. Ja, genau.
Stevia.
Es ist auch immer wieder, glaube ich, chemisch relativ schwierig zu erklären, was da passiert. Auf jeden Fall sind es Sachen, mit denen der Körper eigentlich nichts anfangen kann, die für den Stoffwechsel also bedeutungslos sind. Das ist natürlich, das heißt dann erstmal, alles scheint super, es ist süß, es gefällt uns und es schadet uns auf den ersten Blick nicht, weil der Körper das nicht jetzt als Fett einlagert. Er weiß damit nichts anzufangen, leitet das irgendwie so durch. Das stimmt aber eben nur bedingt. Es passieren dann, glaube ich, doch bei all diesen Ersatzstoffen, wahrscheinlich nicht wirklich bei allen, ich kenne die nicht alle im Einzelnen, aber irgendwelche komischen Dinge, spätestens im Darm, dass die Darmflora da durcheinander gerät. Und ich glaube, gerade bei den normalen Zuckeraustauschstoffen hat man herausgefunden, dass das eben die Darmflora doch nachhaltig verändert, was für den ganzen Organismus am Ende doch fatale Folgen hat. Und zwar nämlich sogar genau die, dass er am Ende sich irgendwie entweder mehr nach Zucker sehnt und oder aber eben den schlechter abbauen und verdauen kann. Und so, dass man eben irgendwie genau den Effekt damit hat, den man eigentlich vermeiden wollte. Das heißt also, Zuckeraustauschstoffe gelten auf jeden Fall als ungesund. Und dazu kommen, glaube ich, auch noch Gefahren, die man nicht so absehen kann, weil sie nicht so wahnsinnig gut untersucht sind. Also eben, ich weiß nicht, gesundheitliche Risiken, dass sie auch noch irgendwas auslösen. Wenn es die Darmflora verändert, dann ist immer schon das ein sehr schlechtes Zeichen. Da kann alles Mögliche passieren.
Stichwort, was passieren könnte, wenn man jetzt sagt, okay, ich mache bei der Challenge mit und verzichte auf Zucker. Wir hatten vorhin gesagt, dass Zucker auch in gewisser Weise süchtig macht. Kann es jetzt sein, dass ich Entzugserscheinungen bekomme, wenn ich dann plötzlich auf den Zucker verzichte?
Naja, wie sollten die denn aussehen, die Entzugserscheinungen?
Furchtbar schlechte Laune, Kopfschmerzen und so. Ich kenne es von mir beim Kaffee. Also wenn ich mal eine Weile auf Kaffee verzichte, dann bekomme ich sowas. Deswegen habe ich mich gefragt, ob das vielleicht bei Zucker ähnlich sein könnte.
Ich glaube, das kommt ein bisschen darauf an, wie man den gewohnt ist. Also Je mehr man ihn gewöhnt ist, desto mehr wird man wahrscheinlich merken, dass er einem fehlt. Zucker ist eben etwas, was der Körper sehr schätzt. Und fatalerweise bewirkt eine Zuckerzufuhr im Körper auch also verschiedene Hormonausschüttungen, unter anderem auch eine Endorphinausschüttung. Das heißt also, das macht irgendwie auch unter anderem fröhlich oder glücklich, wenn man Zucker bekommt. Und umgekehrt, wenn man keinen kriegt, dann wird man sich sicherlich auch mehr danach sehen. Ich glaube nicht, dass da gleich Depressionen damit anfangen, aber, wir sind in deiner Nähe, wenn du den Versuch beginnst.
Ich glaube, bei den meisten wird es eher so Richtung einfach beim Geschmack dann einen Auslöser haben. Also, dass sie sagen, ey, mir schmeckt eben mein Kaffee nicht mehr ohne Zucker oder ich brauche eben Schokolade oder sonstige Süßigkeiten. Ich glaube, es geht eher so in die Richtung.
Ich glaube auch. Und ich glaube, das ist eben eigentlich auch wesentlicher Bestandteil der Challenge, dass man sich eben irgendwie da rein ein bisschen gewöhnt und dass man das für sich herausfindet, ob man dann das wirklich so süß, wie man es gewohnt ist, braucht oder ob dieses Ungewohnte nicht vielleicht auch gerade vom Geschmack her spannend ist, denn Zucker überdeckt ja auch viel. Je süßer etwas ist, desto weniger kommt der Eigengeschmack zur Geltung. Zucker kann eben Säure ausgleichen, Zucker kann einen bitteren Geschmack ausgleichen. Und gerade solche Geschmacksrichtungen sind ja auch sehr spannend. Und wenn wir es uns daran gewöhnen, nicht so viel Zucker zu verzehren, dann entdecken wir dadurch ganz andere Geschmackswelten. Das muss ja nicht unbedingt schlagartig sein, dass von da an alles bitter schmeckt. Aber viele Menschen, glaube ich, die das probiert haben, stellen auch fest, dass zum Beispiel dunkle Schokolade auch etwas für sich hat und es nicht unbedingt immer die ganz süße Vollmilchschokolade sein muss. Naja, ich weiß nicht, Schokolade ist da, glaube ich, so ein Beispiel, woran man erkennen könnte, wie viel man eigentlich braucht oder nicht braucht. Gerade Kinder fahren total auf ganz süße Schokolade mit einem irre hohen Zuckeranteil ab. Und Erwachsene entdecken dann auch eben, dass das unter Umständen irgendwie eigentlich ein bisschen zu süß ist und dass eine dunkle Schokolade mit einem höheren Kakao und damit eben auch einem niedrigeren Zuckeranteil doch auch sehr, sehr köstlich sein kann. Und dann eben einfach mehr nach Kakao schmeckt und weniger nach Zucker.
Ich glaube, bei vielen wird die Erkenntnis extrem groß sein, wenn sie sich entscheiden, da mitzumachen, bei der Challenge, dass sie wirklich überrascht sein werden, wo überall Zucker drin sein wird, wenn sie eben Fertigprodukte essen. Das ist ja in Brot, in Chips, im Zweifel. Also alles, was irgendwie wirklich mit zusätzlichem Geschmack versehen ist.
Ja, das Kuriose ist, glaube ich, dass oft Sachen, die nicht mal süß sind, trotzdem ganz viel Zucker enthalten. Eben zum Beispiel die Fertigpizza oder die Chips. Und dann ist da Zucker drin und man denkt so, huch, warum?
Was krass ist, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist ob es bei allen Marken so ist, aber mir ist mal aufgefallen, dass die Chips, die Light-Chips einer bestimmten Chips-Marke, mehr Kalorien enthalten als die normalen Chips dieser Marke mit der gleichen Geschmacksrichtung, weil statt des Fettes einfach mehr Zucker drin ist und dann sogar der Kaloriengehalt höher ist als mit dem normalen Fettgehalt, weil so viel Zucker drin steckt.
Das ist ja eigentlich allgemein so diese Entdeckung gewesen, dass Leitprodukte den fatalen Effekt haben, dass sie so wahnsinnig zuckerhaltig sind.
Weil es nur um den Fettgehalt geht. Ja. Ne? Aber Fett ist ja eigentlich, hat sich ja jetzt, also ist jetzt keine neue Erkenntnis, die diese Woche herauskam, aber Fett ist ja gar nicht der Dickmacher, der so verteufelt werden müsste, sondern es ist eigentlich der Zucker.
Es ist eigentlich der Zucker, wie man im Moment sagt, ja. Also Diese Fettreduktion, die hatte man sich eben irgendwann mal, ich weiß gar nicht, vor 50 Jahren oder so, hat man eben gedacht, das Fett ist schuld an allem, ist ja eigentlich auch auf den ersten Blick plausibel. Die Menschen werden dick, sie sind zu fett, also müssen sie weniger Fett essen oder so ähnlich. Und chemisch sah es vielleicht auch ein bisschen so aus, aber jetzt ist man irgendwie doch eher auf dem Trichter, dass der Zucker es ausmacht und eben diese ganzen Sachen, die man gemacht hat, um mit Leitprodukten die Leute auf eine schlankere Linie zu trimmen, die haben irgendwie das Gegenteil bewirkt.
Ein Vorteil kann das Ganze übrigens noch haben, wenn man auf Zucker oder Kohlenhydrat verzichtet. Das hast du eben ganz kurz angesprochen, eben das Training an sich kann es unterstützen, indem man seinen Fettstoffwechsel dadurch trainiert. Das ist ja ein bisschen mein Steckenpferd, sage ich jetzt mal, weshalb ich das Ganze auch mache. Also ganz gezielt dann vor dem Training eben kein Zucker, kein Kohlenhydrat, im Zweifel auch gar nichts essen. Das kann man ja damit unterstützen. Weil wenn man dann eben Zucker nimmt, im falschen oder richtigen Moment, je nachdem wie man sieht, dann hat man eben ganz viel Energie im Körper, die man dann verpulvert, bevor man eben eigentlich die Energiereserven nutzt, die man im Zweifel beim Laufen eigentlich nutzen möchte, nämlich seine Fette.
Ja, das ist natürlich eben irgendwie dieses etwas komplizierte Thema mit der Fettverbrennung und der Zuckerverbrennung, Glukose und Fettstoffwechsel. Der Haken ist ja im Grunde der, dass diese Energie aus dem Zucker, die Glukose oder Glykose im Körper zwar wahnsinnig gut funktioniert und schnell Energie bereitstellt, aber dass die Speicher einfach begrenzt sind. Und die reichen eben nur, je nachdem, wie hart du trainierst, für 30, 60 oder vielleicht 90 Minuten. Aber danach braucht man andere Energie, wenn man also einen Marathon läuft. Und entweder man muss unterwegs andauernd Zucker nachfüllen oder man muss eben irgendwie seinen Fettstoffwechsel so trainieren, dass der dazu mehr beiträgt.
Wobei grundsätzlich gilt, wenn man intensiv trainiert, sind immer extrem viele Kohlenhydrate daran beteiligt. Also dann irgendwann ist der Anteil des Fettstoffwechsels einfach so gering, dass man Energie zuführen muss. Also jeder, der ein Rennen läuft, kommt eigentlich nicht ohne zusätzliche Energie aus.
Das heißt also, du könntest einen Marathon laufen nur mit dem Fettstoffwechsel, aber leider nicht besonders schnell.
Genau, also das ist gar kein Problem. Wenn man einfach langsam unterwegs ist, jeder, so wie er trainiert ist, dann kann man extrem lange laufen, ohne Energie.
Das ist ja immer so meine Methode.
Ja. Aber wenn man wirklich meint, okay, man läuft jetzt schnell, man läuft in einem bestimmten Stoffwechselbereich, dann werden eben extrem viel Kohlenhydrate verstoffwechselt und dann ist der Ofen ganz schnell aus und dann muss man wieder nachschieben, im Zweifel sogar vorher, weil sonst ist man vom Mann mit dem Hammer erwischt worden.
Aber das vorher reicht eben auch nicht lange, weil der Körper es einfach nicht speichern kann, oder?
Nee, ich meine vorher im Sinne von bevor Speicher leer sind. Nee, es reicht nicht vor dem Wettkampf, sondern auch während des Wettkampfs. Ja. Also es gibt ja so die Anzahl, dass man sagt, 80 Gramm Kohlenhydrate kann der Körper maximal in einer Stunde aufnehmen. Ich hoffe, ich sage da gerade nichts Falsches, aber ich glaube, es sind so 80 bis 100 Gramm maximal. Und das sind schon ein paar Gels, die man dann pro Stunde essen müsste. Dann kann man schauen, okay, verträgt man diese Gels oder in welche Energie man auch immer dann im Wettkampf aufnimmt. Und da kann man sich so an Maximum herantasten. Also inzwischen, während vor 10, 20 Jahren die Leute teilweise ganz ohne Gels beziehungsweise mit einer halben Banane so einen Wettkampf gelaufen sind, sind die Profis heute bei ein Gel alle 5 Kilometer.
Das sind ja, Moment mal,
Kilometer
Für den Marathon. Ja,
das muss man halt auch magentechnisch vertragen.
Ja, und da sind wir dann wieder bei der ganzen Wissenschaft. Also wenn man das jetzt eben irgendwie mit Müsli machen wollte, dann wäre es doch ziemlich kompliziert beim Marathon.
Ja, allerdings. Eine Pizza wäre vielleicht geeignet.
Oder die Bananen halt, die gehen eben schon einigermaßen.
Was bei mir übrigens immer geht, ist eine Tüte Chips. Aber in meinen Lieblingschips, die ich während dieser Challenge sicherlich auch essen werde, ist kein Zucker drin.
Moment, Chips jetzt beim Marathon? Nein.
Nach dem Marathon.
Ich dachte auch gerade so.
Aber manchmal, also ich hab schon Bock manchmal beim Laufen auf Chips.
Aber die Banane funktioniert schon einigermaßen gut, oder?
Ja, schon.
Weil die ja eben sehr viel Stärke oder vielleicht sogar schon in irgendwelche Zuckerarten.
Klar, Fructose ist ja drin.
Ja. Und die dann auch recht schnell ins Blut geht und genau die Energie liefert, die man will.
Ja.
Aber wenn wir das jetzt alles nicht wollen, was können wir dann? Dann können wir nur langsam laufen.
Als Energieversorgung während des Marathons? Also ich kenne ganz viele Leute, die auf Datteln zurückgreifen, Trockenfrüchte. statt anstelle von Gels.
Auch unterwegs.
Auch unterwegs musst du halt kauen. Du kannst ja auch vorher ein Gel draus machen. Also ganz beliebt bei vielen ist so ein Mix aus Wasser, Chiasamen, Bananen, Datteln und ein bisschen Salz. Dann hast du auch die Elektrolytversorgung angeht.
Da kann man, glaube ich, sogar bei einer selbst sich die Zusammensetzung eben so hindrehen, damit es so flüssig ist, wie man möchte.
Genau, und dann packt man das in so kleine Flaschen oder Flaschen, wie auch immer. Das machen viele und es gibt tatsächlich auch Gels, in denen nicht primär Zucker drin ist, beziehungsweise kein einfacher Zucker, sondern die aus, ich sage jetzt mal, ganzen Lebensmitteln bestehen. Die sind dann natürlich verarbeitet, logisch, aber also sind ganze Lebensmittel drin.
Sowas
Fruchtpürees beispielsweise.
Fruchtpürees, genau.
Genau, die gibt es auch noch ein bisschen technischer tatsächlich. Mhm. Und das sind dann Gels, die tatsächlich von der Zusammensetzung so gestaltet sind, angeblich, dass sie besonders gut für den Sport geeignet sind. Und da ist dann kein simpler, raffinierter Zucker drin.
Was aber ja meistens bedeutet, dass da eben doch auch noch andere Fruchtbestandteile mit drin sind.
Energie muss irgendwo herkommen.
Ne? Vielleicht, ja, ich meine jetzt aber auch gerade jenseits der Energie, also eben vielleicht doch noch Ballaststoffreste oder so, wo man dann die Magenverträglichkeit erst wieder.
Das gilt natürlich auch für die Banane an sich, ne?
Also für die Banane oder jedes Gel, weil da auch wieder komische Bindemittel drin sind, die das dann überhaupt erst unverträglich.
Es gibt ja auch Leute, die extrem empfindlich auf Fruchtzucker reagieren und wenn die dann ein Gel mit einem hohen Fruktoseanteil, wenn die es dann nehmen, dann kann das mitunter in die Hose gehen.
Wir wollten aber eigentlich sagen, wie man das.
Hallo!
Wie man das überhaupt noch ein bisschen ausdehnen kann, indem man eben seinen Fettstoffwechsel trainiert und so ein bisschen wegkommt von der Zuckerabhängigkeit im Training. Wie macht man das dann am schlauesten? Also wenn du jetzt eben hart trainieren willst, dann füllst du am besten vorher deine Glykogenspeicher oder lässt es eben gerade sein, damit du dann...
Also ein hartes Training sollte immer mit Energie erfolgen, also entweder mit gefüllten Glykogenspeichern oder dass man währenddessen dann auffüllt, kurz vorher, währenddessen direkt am Anfang, wie auch immer. Weil ein hartes Training hat ja den Sinn, dass man ein bestimmtes Tempo läuft, dass man hart trainiert. Und das kann man nur, wenn man die Energie dafür hat. Also es bringt ja nichts, wenn man sagt, man macht jetzt ein Training, in dem man auf der Bahn 8x1000 Meter läuft und dann nach 5 von den 8000ern nicht mehr kann oder langsamer wird, dann hat man das Training nicht
durchgezogen. Oder man läuft sie alle von vornherein im 7er-Tempo.
Oder man läuft sie langsamer, aber dann kann man sich die 8x1000 sparen. Dann kann man doch einfach einen Dauerlauf machen. Also intensives Training bedarf Energie und die muss der Körper auch bekommen. Und dafür sind, ich sag mal, Kohlenhydrate, simple Kohlenhydrate schon geeignet.
Man muss eigentlich sagen, unerlässlich, oder?
Genau, also unerlässlich.
Andere, die anderen Energieformen aus Fett, das geht viel zu langsam. Und auch aus komplexen Kohlenhydraten geht das eigentlich zu langsam.
Genau, und dann, wenn man das dann trotzdem macht mit leeren Speichern, ohne seine Energie aufgefüllt zu haben, also wenn man seine Speicher nicht aufgefüllt hat, wenn man sich nicht unterwegs dann mit Energie versorgt, je nachdem, wie lang die intensive Belastung ist, dann läuft man irgendwann definitiv gegen die Wand und ist langsamer, als man eigentlich sein möchte, als man sein könnte. Und,
das ist auch noch für den Körper schädlich, also weil dann die Reserven einfach...
die Regeneration dauert dann auch länger, genau. Also von daher ist es schon ratsam. Wenn man natürlich jetzt einen entspannten Dauerlauf macht oder einen langen, langsamen Dauerlauf, wo auch das Ziel ist, seine Fettverbrennung zu steigern, ist es total ratsam, sogar mit leeren Speicher oder möglichst leeren Speichern loszulaufen und sich unterwegs nicht zu versorgen. Und wenn man das gut trainiert hat, ist man dabei auch relativ zügig unterwegs und kann relativ lang laufen. Also es ist problemlos möglich, rein physiologisch für einen Menschen 50 Kilometer oder auch einfach nur ein Marathon, wie auch immer, ohne Energiezufuhr und mit leeren Speichern zu laufen, wenn er langsam genug unterwegs ist. Aber sobald er den Gang höher schaltet, sobald er Stoffwechsel wirklich an ist und er seine Kohlenhydrate verfeuert, ist der Ofen ganz schnell aus.
Sprich, wir wollen mit der Challenge jetzt im März nicht dazu aufrufen, die Kohlenhydrate völlig aus unserem Leben zu verbannen, gerade nicht aus dem Läuferleben. Wir wollen aber lernen, besser damit umzugehen.
Mit dem Zuckerkonsum.
Und uns klar zu machen, welche Kohlenhydrate es gibt und wann wir welche davon brauchen. Also die schnell verwertbaren Einfach- oder Zweifachzucker, die uns so eine fixe Energie liefern, eben nur da einzusetzen, wo sie nötig sind. Und ansonsten im Leben eben möglichst wenig davon zu konsumieren, weil das einfach gesünder ist.
So, wer macht mit?
Wer macht mit?
Handzeichen. Ah nee, das können die
Diese Zuhörer nicht sehen. Gefürchtet.
Heinrich, machst du mit?
Du
hast jetzt so begeistert gesprochen. Und ich kenne deine Schokoladenschublade.
Ah, ich habe es befürchtet, die Schokolade.
Wir könnten die ja auch abschließen für einen Monat.
Ja, und den Schlüssel essen stattdessen.
Also ich habe eigentlich gedacht, ich mache auch mit, klar.
Aber?
Aber ich werde eben das mustergültig so machen, dass ich auf Kuchen verzichte, dass ich auf Zucker in Kristallform verzichte, dass ich Schokolade, nur die ganz dunklen Sorten vielleicht.
Oh, 99%.
99%, da ist wirklich fast kein Zucker mehr drin. 85 vielleicht, noch ein bisschen Zucker. Irgend sowas. Aber eben aus unserem RW Franz Brötchen Freitag wird in diesem Monat wohl leider nichts.
Wo du schon den Hashtag benutzt. Die Challenge hat natürlich auch einen Hashtag. Den müssen wir noch nennen. Hashtag RW Zuckerfrei März. Man stolpert ein bisschen drüber. Ja, gar nicht passt, weil es ja nicht unbedingt darum geht, komplett zuckerfrei zu leben. Aber wir haben es jetzt schon so genannt. Dann bleiben wir auch dabei. Und das erhöht einfach den Druck.
Und wir haben ja erklärt, was wir damit meinen.
Bei unserer Challenge RW Zuckerfrei März geht es nicht darum, zuckerfrei zu leben im März, sondern zuckerbewusst. Ja. Und
Die Definition, die kann sich jeder selbst bestimmen.
Jeder selbst.
Und für mich heißt es eben zum Beispiel schon ohne Würfelzucker, ohne Streuzucker, ohne Süßigkeiten und eben zu sehen, was für ein Zucker steckt noch irgendwo drin und brauche ich den eigentlich. Ja.
Also ich werde es auch durchziehen, hoffentlich. Und zwar, also Fertigprodukte gibt es bei mir recht wenige. Manchmal so Aufstriche und da ist auch definitiv Zucker drin, auf den werde ich verzichten. Statt Erdnuss.
Jetzt. Moment mal, du hast ja mal solche Mengen Erdnusscreme auf deinem Schreibtisch
in deiner Schublade. Genau, aber das ist Erdnussmus, darauf muss man nämlich auch achten. Also man denkt halt so, Erdnussbutter, voll geil, sind Erdnüsse drin. Ja, es sind Erdnüsse drin, aber auch verdammt viel Zucker. Deswegen Erdnussmus mein Tipp. So für alle, die trotzdem so einen süßen Brotaufstrich haben wollen. Und da dann Banane drauf und schon ist es süß.
Aber nicht diesen Monat.
Doch.
Oh, warum? Ich dachte, das ist jetzt so süß, das Erdnussmus.
Nein, da ist ja kein Zucker drin.
Ach so.
Das ist der Unterschied. Erdnussbutter gleich Zucker, Erdnussmus gleich nur Erdnüsse.
Ah, ich dachte immer, das sind nur ein Synonym.
Nein, großer Unterschied. Und was ich, glaube ich, nicht, worauf ich nicht verzichten werden kann, weil es zum Training gehört, sind Gels. Mitten in der Marathonvorbereitung. Ich muss ja die Gels auch im Training testen. Ich weiß, dass ich sie vertrage, aber trotzdem, ich glaube, man muss sich ja dran gewöhnen. Ich muss mich noch mehr dran gewöhnen. Deswegen, ich glaube, Gels werden die Ausnahme sein.
Und das ist aber doch eigentlich genau interessant bei dieser Challenge, dass man eben sieht, wo brauche ich dieses Gel jetzt wirklich? Und mache ich es mir nur bequem, indem ich eben über einen Energieriegel mal kurz mal vor dem Training einwerfe oder ein Gel unterwegs, das ich tatsächlich brauche oder danach irgendetwas, das schnell geht? Oder kann ich es nicht auch hinkriegen, das alles mit vernünftigen Lebensmitteln zu machen?
Du kannst mich gerne dann beim 35-Kilometer-Lauf auf dem Fahrrad begleiten und mir bei Kilometer 10, 20 und 30 eine Banane und eine Dattel rüberwerfen. Genau.
Das mache ich.
Ja. Das habt ihr alle gehört. Perfekt. Heinrich, du hast ab jetzt sonntags was vor. Morgens um 9 wird gestartet. Am Ende werden die Läufe auch ein bisschen länger noch. Ja, gut.
Ich bin ja beim Fahrrad.
Das dauert aber dann. Zieh dich warm an, könnte kalt werden. Und Ela?
Ja, ich.
Mach's mit. Perfekt. Wir können den Podcast beenden an dieser Stelle. Danke fürs Zuhören.
Danke, tschüss.
Nein.
Deine Ernährungsgewohnheiten, sind die irgendwie zuckerbasiert? Eigentlich nicht so, oder?
Nee, gar nicht. Also nicht gar nicht, aber ich bin tatsächlich nicht so der Süßesser. Also ich hatte auch ganz lange gar keinen weißen Zucker zu Hause und habe dann irgendwann mal welchen gekauft, wenn ich Gästen gerne ein bisschen Zucker für ihren Kaffee anbieten wollte. Ich mag gerne dunkle Schokolade, die esse ich schon irgendwie ein paar Mal die Woche. Vielleicht überlege ich mir darauf zu verzichten.
Nein, du bist nicht die schöne Schokolade.
Ja, doch, sehr gut, Ela.
Aber natürlich nur für einen Monat.
Und das ist alles, was Zucker angeht bei dir? Oder hast du nicht auch, wie Henning, eigentlich eine Reihe von Brotaufstrichen oder Joghurts oder irgend sowas zu Hause, die dann doch
selten, auch ein Thema, Joghurt. Selten.
Also Joghurt, Natur-Kokosjoghurt, der ist ungesüßt.
Bist du sicher?
Den esse ich ganz gerne, ja, sicher. Tatsächlich habe ich irgendwie im Zuge meines Vegetarierwerdens schon damit angefangen, so ja, Inhaltsverzeichnisse von Lebensmitteln zu studieren. Und ja, irgendwie...
Stimmt, da fällt einem das auf. Mhm.
Ne, aber ein typisches Beispiel sind ja zum Beispiel Milchalternativen, bei denen also Sojamilch oder Hafermilch eigentlich fast immer Zucker zugesetzt ist, um einfach den natürlicherweise in der Milch enthaltenen Laktosegehalt auszugleichen, den man eben gewohnt ist, dass Milch nicht so nüchtern schmeckt und damit die Sojamilch schmeckt oder die Hafermilch ist da auch eigentlich immer Zucker drin. Was macht man da?
Es gibt auch ungesüßte Varianten.
Ja, in meiner Hafermilch ist kein Zucker drin. Es gibt auch ungesüßte Sojamilch, die schmeckt mir nicht so gut, aber ich mag sowieso nicht so gerne Sojamilch. Nee, also ich studiere, glaube ich, noch mal ganz intensiv, was ich zu Hause so rumstehen habe, aber es ist nicht so viel
Zucker. Und beim Kochen, wie ist es da? Da verwenden ja auch viele gerne etwas Zucker eben, also in professioneller Küche gehört Zucker da auch unbedingt dazu, um irgendwie Säure zu regulieren. Zum Beispiel ganz einfach in der Salatsoße, die dann eben irgendwie aus Essig, Öl und ein bisschen Fruchtsaft besteht oder so.
Ja, aber Fruchtsaft wäre ja wieder okay.
Bei uns schon.
Gut, also wenn Obst, also Obst esse ich natürlich viel, so. Aber
ja, aber es geht auch, ja um den zugesetzten
Zucker. Da würde ich jetzt auch nicht drauf verzichten.
Ja. Also der Tipp für den Snack am Vormittag oder am Nachmittag ist dann
ein Bier.
Eine Ananas.
Ananas. Aber eine heimische aus regionalem Anbau, bitte.
Ein Apfel.
Momentan auch nicht die Apfelsaison.
Doch. Nein. Das ist immer noch gut.
Nein.
Einen eingelagerten Apfel aus dem Keller.
Die sind eingelagert.
Nein, das ist
aus deinem Keller. Hast du einen Keller?
Nein. Also ja, ich habe einen, aber da sind keine Äpfel drin.
Nein, auch nicht.
Doch, die Apfellagerfähigkeit im Winter, die ist noch ziemlich gut. Also da muss jetzt noch nicht gekühlt werden, damit die Äpfel sich länger halten. Also Äpfel kann man jetzt noch bedenkenlos kaufen.
Sagt Heinrich nicht anders.
Nicht die Neuseeland-Äpfel.
Nicht die Neuseeland-Äpfel, die hergeflogen wurden, genau.
Ja, ich glaube, inzwischen ist schon die Ökobilanz von Neuseeland-Äpfel besser als von alten Landäpfeln.
Widerspreche.
Nee, es ist unfassbar schnell. Diese Lagerung hier, das ist, habe ich mal irgendwann gesehen und es war total überrascht. Es sind 2-3 Monate und dann ist es vorbei. Wirklich.
Ach, ich habe das auch schon mal gehört.
Naja,
ich
glaub, jetzt stimmt, die Ernte ist fünf Monate her.
Die natürlich teilweise schon noch im Herbst und dann fängt man da schon unter Umständen an zu kühlen.
Genau.
Im Winter ist es natürlich nicht so schlimm, also da braucht man, glaube ich, keine weitere Kühlung. Aber vielleicht ist es eben einfach schon vom Herbst bis zum Winter, dass sie da schon...
Es ist wirklich krass, also es hat mich total überrascht, diese Zahl, die genannt haben. Das waren wirklich ein paar Wochen und dann war die Ökobilanz, die CO2-Bilanz eines Neuseeland-Apfels besser als... Des Rheinischen
von da. Ein bisschen auf Abwägen.
Wie Eda hat schon auch schon ausgemacht, hoffe ich.
Yeah.
Also los.
Also wenn ihr auch Lust habt, genau wie wir drei, wir sind ja voller Elan, bei unserer Challenge RW Zuckerfrei März mitzumachen, dann nehmt einfach diesen tollen Hashtag RW Zuckerfrei März und postet bei Instagram, Facebook, Twitter, worauf ihr verzichtet, was ihr eventuell weglasst, wie ihr Zucker ersetzt und
Wie
ihr damit klarkommt. Seid ihr rückfällig geworden nach 2 Tagen, ja oder nein? Also wir sind gespannt, was euch jetzt einfallen. Tolle Rezepte eventuell. Ich wäre gespannt. Mich würden interessieren, was die Leute anstelle von Gels vielleicht kreieren. Was
sich anrühren zum Mitnehmen.
Genau, was es da so für Möglichkeiten gibt. Habe ich ja eben eine genannt, die mir irgendwie so halb geläufig ist. Selber noch nicht ausprobiert, aber vielleicht gibt es da noch was anderes.
Wie man das verpacken kann. Genau.
Also ein paar Tipps, so der gewisse Austausch über die sozialen Netzwerke, da wäre ich echt mal gespannt. Also einfach den Hashtag RWZuckerfreiMärz nutzen und uns und alle anderen daran teilhaben lassen, wie ihr bei der Challenge mitmacht. Werden wir natürlich auch machen. Wir fangen damit an, dass wir Heinrichs Schublade mit der Schokolade abschließen und den Schlüssel wegwerfen.
Zuerst werden wir sie fotografieren, damit wir auch ein Vorher-Nachher haben.
Können wir sie jetzt
vorher, nachher, vor der Schublade vorher, vor der Schublade nachher?
Nein.
Du isst sie ja nicht.
Wir gehen jetzt noch runter Und essen und, die auf.
Ach so.
Wir haben ja
den Start der Challenge ist der 1. März, 0 Uhr. Dann hat man, wie viele Tage hat der März?
Ich bin 31.
31. Hat man 31 Tage Zucker reduziert vor sich.
Also wir gehen jetzt runter und eliminieren alle Zuckervorräte.
Unbedingt.
In eventuellen Schokoladen. Ja. Auf einen Schlag.
Ja, wir arbeiten am Gelingen der Challenge. Wir wollten uns ja über Laufuhren unterhalten.
Richtig.
Oh ja, ein komplexes Thema.
Und weil ich überhaupt gar keine Ahnung habe.
Ach komm.
Da habe ich wenig Ahnung.
Hast du keine
Laufuhr? Wirklich wenig Ahnung. Ich laufe manchmal mit einer Laufuhr, wenn ich die Kilometer wissen will, die ich gelaufen bin. So fürs Marathontraining. Aber ansonsten nutze ich sie tatsächlich nicht. Und gehe gerne ohne Uhr laufen. Vielleicht wäre es sinnvoller, manchmal eine Uhr zu benutzen. Ich weiß es nicht. Das könnt ihr beiden Experten mir ja jetzt mal erläutern.
Die Frage ist ja eher, was für eine Uhr braucht man? Was für Uhren gibt es überhaupt? Was kann heutzutage so eine Uhr? Weil die Entscheidung, ob man mit oder ohne Uhr laufen möchte, kann ja nur jeder für sich selbst treffen, würde ich behaupten. Gibt Gegner und Befürworter. Ich habe immer eine Uhr am Arm.
Nach dem Motto, ein Lauf, der nicht getaggt ist, hat nicht stattgefunden.
Ja, es geht mir auch tatsächlich darum, dass ich beim Laufen wissen möchte, wie schnell ich laufe, weil ich in der Regel eigentlich laufe ich nur, wenn ich wirklich eine Einheit dahinter habe. Also ich mache mir vorher den Gedanken, okay, wie schnell möchte ich laufen, wie weit möchte ich laufen, dann ist es halt gut, das zu überprüfen. Was für Uhren gibt es überhaupt momentan? Was braucht man für eine Uhr? Welche Uhr ist die richtige für welchen Läufer? Ziemlich viele Fragen, wenn man keine Ahnung hat oder vor der Wahl steht, sich eine neue Uhr zu kaufen.
Wobei du bei deinem Ansatz eben, glaube ich, schon mitten im Thema warst. Insofern, als es zeigt, es gibt ganz unterschiedliche Ansprüche und Anforderungen. Und beim Laufen ist so, denke ich auch, dass die Anforderung mit der Erfahrung wächst oder mit den Ansprüchen, also auch mit dem, was die Uhren bieten können. Ne? Also heute können die Uhren halt ganz andere Sachen als vor 5 Jahren noch oder als vor 10 Jahren, sagen wir so.
Ja, vor 10 Jahren konnten sie Puls messen, Zeit messen und über einen Adapter, der am Fuß befestigt war, dann noch die Distanz. Nicht mal mit GPS, die wenigsten mit GPS.
Ja, schon, aber doch, GPS gab es schon, aber nicht so genau.
Genau. Und heute hat jede Uhr hat GPS, hat einen eingebauten Herzfrequenzsensor, noch ganz viele andere Apps, mit denen man dann nicht nur laufen kann, sondern auch Radfahren und Schwimmen. Und eigentlich sind ja heutige Uhren, sind alles Multisportuhren, die neu auf den Markt kommen. Also es gibt wenige reine Laufuhren, die wirklich nur die Funktion haben, einen Lauf zu tracken.
Das finde ich das Interessante oder die interessante Entwicklung in den letzten Jahren. Das ist eigentlich, es hat früher tatsächlich viel mehr Laufuhren gegeben und jetzt nutzt man eben ganz unterschiedliche Devices. Das sind eben nicht nur die Uhren, sondern es sind eben Smartwatches. Klar ist das auch eine Uhr, aber viele, gerade Anfänger, nutzen ja auch das Handy und das ist ja auch vollkommen okay. Ne? Also wir haben das letztes Jahr mal so aufgedröselt, das fand ich eigentlich ganz passend. Und zwar, dass man nach den Anwendern geht. Da hat man so verschiedene Anwendergruppen. Ne? Also der Anfänger, der Laufanfänger bräuchte eigentlich keine Uhr. Wobei, so wie du das eben auch gesagt hast, die Uhr macht es einem häufig auch leichter. Ne? Also bei Anfängern, das typische Anfängertraining, wenn man beginnt mit einer Minute laufen oder 30 Sekunden, vielleicht sogar am Anfang, je nachdem, welche Zielgruppe, eine Minute laufen, Minute Pause und gehen. Und dazu braucht man eine Uhr. Aber da reicht eben eine ganz einfache Digitaluhr oder eine Uhr mit Digitalanzeige oder Sekundenanzeiger oder eben sogar auch ein Handy.
Genau. Allerdings ist so meine Erfahrung, dass die Leute ihre Uhr nicht nach Einsatzzweck kaufen, sondern eher nach Budget. Also die häufigste Frage, die ich gestellt bekomme, wenn es um das Thema Uhren geht, ist, was ist die beste Uhr für Betrag X? Und dann geht es um 200 Euro, dann geht es um 300 Euro, dann geht es um 600 Euro. Und es ist weniger wirklich, dass die Leute sagen, okay, ich laufe dreimal die Woche. Welche Uhr ist die beste, wenn ich einfach nur dreimal die Woche laufen möchte, nicht Marathon laufen möchte, nicht 100 Kilometer laufen möchte, nicht in den Bergen laufen möchte, sondern einfach nur dreimal in der Woche meinen Lauf tracken möchte? Und die Frage höre ich relativ selten, sondern es geht meist um das Budget. Und darin unterscheiden sich die Uhren ja auch. Also eigentlich kann man mit einer Uhr für 150 Euro kann man genauso Marathon laufen wie mit einer Uhr für 700 Euro.
Aber also können die denn auch andere Sachen? Wenn ich das jetzt eben richtig verstanden habe, dann sind ja heutzutage alle Uhren irgendwie Multisportuhren und sie können alle alles. Wo sind denn dann die Unterschiede?
Ja.
Die Uhren sind schon sehr unterschiedlich. Also die die Unterteilung, die wir letztes Jahr so gemacht haben und die ich auch nach wie vor für heute gültig finde, ist, es gibt so die Basis, die ganz einfache digitale Stoppuhr, die keine weiteren Funktionen hat und nicht weiter ausgerüstet ist. Dann gibt es so die zweite Gruppe der Läuferuhren, die auch, glaube ich, von der größten Zielgruppe getragen werden. Das sind so die 5 Hauptfunktionen, die eigentlich die Läufer nutzen, die meisten. Die können eben GPS, wie du eben schon sagtest, die können also die Distanz messen, die können auch Tempoangaben machen, wobei, das muss man hier schon dabei sagen, die sind meistens sehr ungenau bei Uhren. Dann können die Puls messen und können aber auch so Intervalle oder sowas messen. Und das sind so eigentlich die Funktionen, die die meisten Läufer so auf der zweiten und dritten Stufe, also ambitioniertere Läufer oder Läufer, die sich ein Läuferziel setzen, die stellen diese Anforderungen. Und dann gibt es eben noch speziellere Uhren, die da drüber kommen. Also dann gibt es zum Beispiel Uhren, wo man sehr genau sein Training mit einerseits planen kann, andererseits dann aber auch sehr gut analysieren. Also wie Henning eben sagte, er läuft immer nach vorgegebenen Zeiten oder hat jetzt eine Zeit oder eine Distanz. Und dann gibt es eben ja auch da verschiedene Trainingsformen, also Intervallläufe, Tempo-Ausdauerläufe oder sonstiges. Und da kann man die Uhr sehr gut einsetzen, einmal um sich zu pacen, um also ein bestimmtes Tempo zu laufen oder eine bestimmte Herzfrequenz. Oder auch mindestens noch genauso wichtig oder in meinen Augen häufig wichtiger, sich zu bremsen. Ne? Also eine Pulsuhr kann einen sehr schön im Zaum halten, wenn man also einen langen Lauf machen will. Man möchte nicht über zum Beispiel 75% oder 70% seiner HF-Max gehen. Dann kann die Uhr das sehr gut anzeigen und man kann sich damit sehr gut bremsen. Und dann gibt es noch die weitere Gruppe derer, die die Uhr dann so für tatsächlich zur Orientierung einsetzen oder bei Bergläufen oder für Ultradistanzen oder sowas, wo dann eben noch ganz andere Faktoren eine Rolle spielen, auch sicherheitsrelevante Faktoren.
Ja, und das Coaching. Ne? Du hast ja bei diesen Top-Uhren, ja, gar nicht mehr nur bei den Top-Uhren, sondern auch bei den, ich sag mal, mittelpreisigen Uhren für 300 Euro, was jetzt schon viel Geld ist, aber das sind halt die Mittelklasse-Modelle. Hast du ja schon Coaching-Funktionen. Die werten dein Training aus, die werten deinen Schlaf aus, die messen deine Trainingsbelastung, also sagen dir dann, okay, du hast in dieser Woche so und so hart trainiert, das ist im anaeroben Bereich zu viel, mach mal ein bisschen weniger. Das finde ich schon ganz spannend. Das ist ja bei den Top-Uhren wirklich wie so ein Coach am Handgelenk.
Ja.
Aber das heißt, ich muss sie auch immer tragen. Also wenn die Uhr meinen Schlaf auswertet, heißt das?
Wenn du alle Daten auswerten möchtest, weil so eine Uhr ist ja nicht mehr nur ein Device, um dein Training quasi aufzuzeichnen, sondern eigentlich auch eine Art Activity-Tracker, den du dann, wenn du wirklich alle Daten haben möchtest, immer auch tragen solltest. Ich finde es nachts total unangenehm, eine Uhr am Handgelenk zu haben. Ich kenne aber genug Leute, die nachts ihre dicke Garmin-Uhr immer am Handgelenk haben, weil sie wissen wollen, wie sie geschlafen haben. Und das funktioniert auch recht zuverlässig. Was allerdings nicht zuverlässig funktioniert, wo du es eben gesagt hast, Herzfrequenz, und das kann einen dann entweder pushen oder bremsen. Alle Uhren, die heute auf den Markt kommen, haben ja eine optische Herzfrequenzmessung und die funktioniert ja nach wie vor nicht.
Nicht. Also nur in Ausnahmefällen, kann man sagen.
Genau, also da kann man sich nicht drauf verlassen.
Es gibt so viele Fehlerquellen, die die Pulsmessung am Handgelenk beeinflussen. Vor allem bei Läufern, muss man dazu sagen.
Genau.
Es gibt ruhigere Sportarten, wo sich der Arm nicht so bewegt, das Handgelenk nicht so bewegt. Da funktioniert diese Pulsmessung sehr viel besser. Zum Beispiel auch beim Schlaf, was du eben sagtest. Also wenn der Arm ruhig liegt, die Uhr ruhig am Arm liegt, dann funktioniert die relativ oder sehr genau auch, die Pulsmessung. Ja. Aber alle unsere Erfahrungen mit Pulsmessungen am Handgelenk beim Laufen, die sind, muss man so sagen, eigentlich sehr schlecht.
Ne? Genau. Ja, nicht nur unsere Erfahrungen, sondern auch eine Studie. Ich habe sie gerade mal aufgemacht am Rechner. Gab es eine wissenschaftliche Untersuchung mehrerer Sportuhren mit einem optischen Herzfrequenzsensor im Gehäuse. Und da war es so, dass keine der Uhren mit optischem Sensor ähnlich genau maß wie der Brustgurt. Und je schneller die Probanden liefen, desto weniger verlässlich waren die Werte der optischen Messung. Und das ist genau das, was Urs gerade meinte. Du hast die Uhr am Arm, der Arm ist ein langer Hebel, relativ hohe Fliehkräfte beim Laufen. Und wenn du dann schnell läufst, je schneller du läufst, desto mehr Erschütterung hast du. Oder das Ganze ein optisches System ist, also du hast einen Sensor, ein Licht, was auf die Haut gestrahlt wird, und ein optischer Sensor wie bei einer Kamera misst dann das Ganze, was reflektiert wird und analysiert das. Und ja, wenn da halt Bewegung im Spiel ist, die Uhr sich die ganze Zeit minimal schon bewegt, also auch wenn sie total fest sitzt, dann misst sie ungenau. Hast du eine relativ dunkle Hautfarbe, misst sie ungenau. Hast du viele Haare am Arm, misst sie ungenau. Und das kann dann da wirklich dazu führen, dass die Uhr Kraut und Rüben anzeigt und gar nicht funktioniert. Hm. Und das ist dann echt
das bitter. Meistens, ne? Also deswegen warnen wir ja fast so ein bisschen davor, also gerade für Einsteiger, weil die Uhren häufig falsche Werte anzeigen. Ja. Und dann versuchen gerade Einsteiger, die ihr Pulsniveau selbst nicht kennen, nicht im Gefühl haben, sich danach zu richten, liegen aber total falsch. Ja. Also bin eben gerade mit einer ganz neuen Uhr, die gerade auf den Markt gekommen ist, gelaufen, die auch diese optische Herzfrequenzmessung hat. Und in der ersten halben Stunde war der Puls, den die Uhr mir angezeigt hat, über 20, teilweise 30 Schläge zu hoch. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte mich danach gerichtet, dann hätte ich zu Fuß gehen müssen. Ne?
Dann hättest du einfach falsch trainiert.
Hätte ich falsch trainiert, genau, ja. Also denn, oder ich wäre total irritiert gewesen, dass mein Puls eben so hoch ist. Ne? Aber bei mir ist es so, und das geht den meisten erfahreneren Läufern so, die können ihren Puls, nachdem sie mal einige Zeit mit der Pulsuhr gelaufen sind, also mit einem klassischen Brustgurt und den Puls darüber gemessen haben, diese Läufer können den Puls meistens sehr, sehr gut selbst einschätzen. Mhm. Und das ist ja eigentlich auch das, was man dann haben will, dass die Uhr letztendlich ein Hilfsmittel ist, um seine eigene körperliche Leistungsfähigkeit und den aktuellen Leistungsstand besser einzuschätzen. Und da kann einem die Uhr tatsächlich sehr, sehr gut helfen. Aber wie gesagt, um aufs Thema zurückzukommen, bei der optischen Herzfrequenzmessung passt das eben leider nicht mit den Werten.
Und das ist auch keine Frage des Preises. Also eine Uhr für 150 Euro kann genauso schlecht messen wie eine Uhr für 600 Euro. Ja. Das ist halt einfach der Baufunktion des Designs quasi geschuldet, dass es einfach halt eine optische Methode ist, die ja mit viel Vibration und viel Wackeln am Arm einfach nicht klarkommt.
Okay, also ist das jetzt eine Entwicklung auf dem Laufuhrenmarkt, die ja vielleicht noch nicht hundertprozentig funktioniert? Gibt es aber andere neue Features, die Uhren jetzt haben? Was ist gerade so los? Was passiert in Sachen Laufuhren?
Also eins möchte ich mal betonen, was Henning auch schon eben angesprochen hat. Immer mehr Uhren entwickeln sich so zum Alleskönner. Also da sind so Activity-Tracker, Schlafmesser und alles, was so dabei ist. Das muss man sich gut überlegen. Das sind alles tolle Werte. Aber wichtig, Kenner, du trägst jetzt zum Beispiel gerade keine Uhr. Ich habe dich auch im Alltag so noch nie mit Uhr gesehen. Man muss sich immer fragen, wozu möchte ich die Uhr einsetzen? Was möchte ich mit der Uhr? Möchte ich das alles analysieren? Hilft mir das oder kann mir das helfen? Würde ich immer eher warnen, dass man sich nicht zu sehr zum Sklaven sozusagen seines Activity-Trackers macht und auch seinen Schlaf zum Beispiel danach richtet oder ähnliches. Es ist immer sehr interessant, das alles mal zu analysieren. Also ich habe das auch ein paar Mal ausprobiert, mit so einer Uhr dann den Schlaf zu analysieren oder auch so den Stresslevel. Viele Uhren geben jetzt ein Stresslevel an und so oder geben auch die tägliche Schrittzahl natürlich an und so. Das sind alles interessante Werte. Aber man muss dann eben wissen, was man damit macht, ne? und wie sehr einen das im täglichen Alltag beeinflusst und ob man das tatsächlich dann haben möchte. Ne? Also das ist die Frage, die immer am Anfang steht, wenn man sich die Uhr anschafft.
Aber man kommt ja gar nicht mehr dran vorbei. Also Uhren, die heute auf den Markt kommen, haben in der Regel eben diese Activity-Tracker-Funktion mehr oder minder ausgeprägt. Manche haben noch ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger, gerade das Stresslevel etc. Aber eigentlich haben die alle so Basis-Activity-Tracker-Funktionen.
Ja.
Plus dann eben die ganz normalen Sportfunktionen, die du eben beim Training oder im Wettkampf haben möchtest, weshalb du dir die Uhr im Zweifel kaufst. Dann gibt es so die Entwicklung eher Richtung Smartwatch momentan, so von der Apple Watch inspiriert, Samsung Galaxy Watch etc. Gibt es da noch, Fitbit macht auch Smartwatches. Mhm. Selbst die klassischen Sportuhrenhersteller Garmin, Suunto bringen Smartwatches auf den Markt, die dann eher abgespeckte Sportuhren sind, so ein bisschen. Das ist so definitiv eine Entwicklung. Und Multisport, dass Uhren eben nicht mehr nur laufen können, sondern eben, du kannst mit denen Radfahren, du kannst mit denen schwimmen, du kannst mit denen im Gym deine Einheit aufzeichnen, du kannst Yoga, Tanzen etc. Also die haben ja teilweise, ich glaube, 80 Sportprofile, Rudern, Stand-up-Paddling, alles Mögliche. Und was die Funktion angeht, da werden die sich eigentlich immer ähnlicher. Das ist eigentlich nur so eine Grundbauart-Unterscheidung. Hast du eher eine Smartwatch oder eher noch eine reine Fitnessuhr? Oder ist es wirklich nur ein Activity-Tracker, der dann vielleicht noch deine SMS anzeigt, die reinkommt auf dem Display? Also es ist so ganz schwierig, aber eigentlich versuchen alle, alles zu bieten, jedem irgendwie irgendeine Funktion zu bieten.
Und natürlich muss man sagen, so für uns als Läufer ist es tatsächlich so, dass die Sportuhren, die Läuferuhren am besten geeignet sind. Also allein aus ergonomischen Gründen. Die Smartwatches sind schick, sehen besser aus häufig, finde ich. Das ist eine persönliche Geschmackssache natürlich.
Das ist ja auch noch eine Frage. Also wie sieht so eine Uhr aus, wenn ich sie den ganzen Tag tragen soll?
Klar, ne? Wobei man da auch sagen muss, Sportuhren sind natürlich im Alltag angekommen. Ne? Also sehen echt meistens cool aus. Ich finde sie meistens schicker als irgendwelche Alltags-Smartwatches oder sowas. Und sind robuster, haben meistens auch finde ich auch einen wichtigen Aspekt, eine bessere Akkukapazität als eine reine Smartwatch. Und also Robustheit zum Beispiel ist ein ganz wichtiger Faktor. Die kannst du auch eben beim beim Schwimmen, beim Duschen, sonst wie anlassen. Kannst du bei den vielen Smartwatches auch, aber irgendwie habe ich ein besseres Gefühl bei den aktuellen Sportuhren.
Ein großer Punkt ist bei mir Ergonomie. Also ich habe schon viele Smartwatches ausprobiert, also sei es die Apple Watch, sei es von Samsung. Mhm. Die messen alle, wenn du sagst, du gehst damit vor die Tür, du läufst deine Runde oder fährst auf dem Rad deine Runde. Zum Aufzeichnen sind die ideal. Die haben tolles GPS, die haben auch optische Herzfrequenzmessung, die genauso gut und schlecht funktioniert wie bei allen anderen. Das ist gar kein Thema. Du kannst dir während des Sports die Zeit anzeigen lassen, den Puls, deine Pace. Das funktioniert alles super, aber die Ergonomie ist in meinen Augen schlechter. Du hast halt ein Display, ein Touch-Display, in der Regel keine Knöpfe. Und wenn, ist der Knopf nicht dafür da, die Einheit zu stoppen oder zu pausieren und dann weiterzumachen, sondern hat irgendwie eine andere Funktion. Und allein das finde ich schon komisch. Also ich will eine Uhr, die ich blind bedienen kann. Das ist so ein Ding bei mir. Und dafür finde ich eine Uhr mit Knöpfen, die dir auch eine haptische Rückmeldung geben, total wichtig.
Will ich 100%
bei. Genau, und das haben Smartwatches einfach nicht. Du musst immer drauf gucken, du musst es immer kontrollieren. Ja. Und meine Uhr, die ich standardmäßig trage, die kann ich unter der Jacke haben, wenn es richtig kalt ist. Ich weiß, was ich da gerade tue. Und das hast du bei einer Smartwatch einfach nicht. Okay, du kannst sie auch nicht bedienen, wenn sie unter der Jacke ist.
Ja.
Also wenn es wirklich darum geht, mal zu laufen, mal Sport zu treiben und du hast eine Apple Watch oder du hast eine Smartwatch oder es geht dir eher darum, deine Fitness als Activity-Tracker das Ding zu benutzen, als Schrittzähler im Alltag und dann noch deine Notifications vom Handy dir anzeigen zu lassen, dann reicht so eine Smartwatch, dann reicht so ein Activity-Tracker von Fitbit etc., alles cool. Aber wenn es wirklich darum geht, du willst eher die Uhr haben, um zu laufen, um zu trainieren, egal wie ambitioniert, würde ich immer raten, eine Sportuhr zu kaufen.
Ja.
Und weg von den Smartwatches her. Weil die können das alles aufzeichnen, aber es fehlt in meinen Augen immer was. Und sei es dann am Ende einfach nur bei der Auswertung, weil so eine Uhr sammelt ja unglaublich viele Daten. Mhm. Ob du die dann brauchst oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wenn du sie auswerten möchtest, geht das alles leichter mit einer wirklichen Sportuhr, wo eine geeignete Software hinterlegt ist, sei es auf dem Handy, sei es am Rechner, wo du dann dein Training dann auch entsprechend analysieren kannst.
Ja, ganz wichtiger Aspekt. Sogar die Auswertung, ne? Also das macht ja auch Spaß und zeigt die Dokumentation, also ob man es jetzt teilen will oder nicht, das sind dann individuelle Fragen. Aber gerade die Sportuhrenanbieter, du hast eben schon genannt, Suunto ist da, Garmin, Polar ist da natürlich, die haben ein total super Backend. Ne? Also du kannst die Daten sehr gut auswerten, du kannst die Läufe auswerten, du kannst es dir auf der Karte anzeigen, du kannst Vergleiche ziehen, du kannst das Training analysieren. Also diese ganze Ergonomie, die dahinter steht, die ist super viel wert. Ne?
Ja.
Und einen Aspekt möchte ich noch anfügen, gerade weil du eben auch fragtest, welche Uhr ist denn jetzt nun gut geeignet für dich. Ein anderer ergonomischer Aspekt ist der einfach die schiere Ergonomie am Handgelenk. Also wie groß ist die Uhr, wie schwer ist die Uhr? Ne? Also die Handgelenke sind nun mal unterschiedlich. Und es ist leider immer noch so, dass viele Sportuhren mehr so für Männerhandgelenke konzipiert sind. Also sprich, sind zu groß und sind zu schwer und sitzen einfach nicht gut in einem schmaleren Handgelenk. Ne? Und ich finde, es sieht manchmal gerade so komisch aus, wenn man ein schmales Handgelenk hat oder ein schmales Frauenhandgelenk und dann sitzt so eine große Multifunktionssportuhr da dran. Ja, da sieht man schon,
das Display so genauso breit ist wie das Handgelenk.
Dann, ja, genau.
Wobei, sie werden ja immer kleiner. Also das ist ja Wahnsinn, was eine Uhr...
Das ist die gute Nachricht. Genau. Ne? Es gibt mittlerweile ein paar Modelle, die sind echt kleiner, sie sind vom Gehäuse kleiner. die bauen flacher von der gesamten Höhe des Gehäuses. Und vor allen Dingen liegen die auch vom Übergang der Gehäuseeinheit zum Armband flacher am Handgelenk. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, dann wackelt das nicht so am Handgelenk rum, wenn man den Arm nach vorne und hinten führt beim Laufen.
Ja, das ist was ich jedem raten würde, die Uhr definitiv einfach mal auszuprobieren vorher. Passt sie überhaupt am Handgelenk so, die Ergonomie? Und wenn das schon mal gegeben ist, dann ist auch die optische Herzfrequenzmessung im Zweifel besser. Also zumindest in der Ruhe, wenn die Uhr da gut sitzt. Wenn sie natürlich irgendwie am Handknochen aufliegt und einen halben Millimeter von der Haut weg ist, an der Stelle, wo es, na, je nachdem, dann kann die Messung ja grundsätzlich schon mal nicht funktionieren. Dann hat man eventuell Druckpunkte und das ist ja auch nervig. Mhm. Also von daher einfach mal ausprobieren.
Dann noch ein weiterer Punkt noch, die beim Thema Ergonomie ist ganz banal die Ablesbarkeit. Ne? Also eine Läuferuhr will man unterwegs halt ablesen. Ne? Und man braucht gar nicht eine Sehschwäche zu haben oder sonst wie, sondern die Uhren unterscheiden sich sehr stark vom Display. Ne? Also es gibt größere Displays oder Displays mit großen Zahlen, mit kleinen Zahlen. Und bei den moderneren Uhren, also die Richtung Smartwatch auch gehen, da lassen sich auch verschiedene Displays dann auswählen. Ne? Und das sollte man ausprobieren, weil das ist einfach auch ein läuferisch wichtiger Aspekt, dass man eben auf die Uhr schaut und sehr schnell die Informationen hat, die man haben möchte. Na, dass man die einstellen kann oder dann auch zwischen den verschiedenen Displays, also dass man auf Druck oder auf Vision dann sehr schnell zu den Displays kommt, die man haben möchte. Und das ist bei den modernen Uhren ein riesiger Vorteil, ne? Dass man also zum Beispiel die 10 Werte, sag ich mal, die man haben möchte, auf 3 Displays darstellen kann. Und dann durch einen einfachen Knopfdruck hat man die Werte dann auf einen Blick. Und das macht Spaß und es geht auch gut.
Das finde ich auch so erstaunlich, also dass man sich halt erstens, es gibt eine unendlich große Auswahl an Daten, die beim Laufen oder beim Sport während der Aktivität irgendwie gemessen und aufgezeichnet werden. Und die kann man sich halt alle anzeigen lassen. Dann macht man sich halt, wenn man möchte, 8 Datenblätter jeweils mit 4 Daten und da hat man 24 Daten beim Laufen. Also kann man sich, muss man nicht, aber kann man machen. Und dann hat man wirklich viele Informationen. Und gerade bei den etwas teureren Modellen, also wenn wir sagen, man spricht so ab 300 Euro aufwärts, dann hat man Farbdisplays inzwischen, die hoch aufgelöst sind, wo man hervorragend wirklich die Sachen erkennt dann auch. Da ist dann immer noch eine Frage, hat man eine hohe Spiegelung oder nicht? Da unterscheiden sich die Gläser auch oft. Also ist natürlich immer gut, wenn man draußen Sport treibt im hellen Licht, dass man ein möglichst spiegelfreies Glas hat, dass man die Sachen dann auch erkennt, die auf der Uhr angezeigt werden. Und ja, dann natürlich auch einfach, dass wenn man die Knöpfe drückt und das Ganze wirklich dann auch am Handgelenk hat, dass man die Daten schnell durchgehen kann. Da unterscheiden sich die Uhren eigentlich auch. Also gerade die teuren Uhren sind einfach ein bisschen schneller, was so die Rechenleistung angeht, weil die ja viele Daten verarbeiten müssen. Merkt man dann schon, wenn man dann eine Uhr von vor 3-4 Jahren nimmt, da die hat ein bisschen zu kämpfen oft mit den Datenblättern, wenn man dann da durchgescrollt hat. Das finde ich heute echt krass, wie schnell diese Uhren einfach geworden sind.
Wie ist das mit der Akkulaufzeit? Ist die auch länger geworden? Also muss man die Uhren heutzutage weniger häufig aufladen?
Da muss man eigentlich unterscheiden, einmal nach Uhrenkategorie. Also hat man eine Smartwatch oder wirklich eine Sportuhr. Eine Smartwatch hat in der Regel eine Akkulaufzeit von eigentlich einen Tag, je nach Nutzungsverhalten 2 Tage. Und dann ist natürlich ein also du hast einfach, das ist eher ein Computer am Handgelenk und weniger einfach eine Sportuhr. Und da passiert so viel, die hat immer eine Verbindung zum Handy, immer eine Verbindung ins WLAN, ist im Zweifel noch mobilfunkfähig, also hat eine eigene SIM-Karte drin. Und das zieht natürlich alles unglaublich Strom, genau wie das Display an sich, was halt hoch aufgelöst ist und immer wieder angehst, wenn du die Uhr drehst. GPS-Empfänger drin, deswegen also 4 Stunden kann man damit mit einer Apple Watch, 4,5 Stunden kann man mit einer Apple Watch laufen, wenn der Akku neu ist. Mhm. Das schaffen viele im Marathon nicht. Also ist halt dann die Frage, läuft man regelmäßig Marathon, möchte die Uhr dafür benutzen? Mhm. Ist eine Smartwatch im Zweifel nicht geeignet? Es gibt so 2, 3, 4 Entwicklungen. Jetzt Huawei hat mit der Watch GT2 eine Smartwatch rausgebracht, die bis zu 2 Wochen halten soll. Ich glaube, 10 Stunden im GPS-Betrieb.
Mit einer Akkulassung, ja.
Mit einer Akkulaufzeit. Mhm. Da ist allerdings dann zu sagen, da ist die Smartwatch-Funktionalität einfach ein bisschen geringer. Mhm. Also die Akkus sind halt haben eine bestimmte Größe, die Uhren haben eine bestimmte Größe und dann natürlich kannst du so ein Uhrengehäuse nicht mit Akkus vollklatschen, wenn da noch ein barometrischer Höhenmesser drin sein soll, wenn noch ein GPS-Sensor drin sein soll. Also all die Sensoren brauchen ja auch Platz. Die werden zwar immer kleiner und die Akkus werden auch immer kleiner, aber alles zusammen ist dann schwierig in so ein kleines Gehäuse unterzubringen. Und da gibt es halt Uhren, die heutzutage 70 Stunden Akkulaufzeit versprechen. Also so eine Outdoor-Uhr von Suunto oder Garmin. Wenn du die im richtigen GPS-Modus hast, wo die alle 10 Sekunden einen GPS-Punkt setzt, was manche Leute brauchen, wenn sie ganz, ganz lange Rennen machen oder Abenteuer irgendwo in den Bergen oder in der Antarktis, whatever, das sind ja auch Abenteueruhren, nicht nur zum Laufen gedacht, dann kann man da teilweise 70 Stunden Aktivität mit aufzeichnen. Und wenn man das genaueste
aufzeichnen
GPS hat, dann...
Genau. Also das ist dann auch, die Funktion haben noch gar nicht besprochen. Das ist das Tolle, denn man kann die Uhr als Wegleiter dann nehmen. Ne? Also die Uhr zeigt den Weg an. Man lädt also den Track auf die Uhr und die Uhr weist einen dann tatsächlich den Weg, den man läuft. Also, und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr genau. Es gibt immer Ausnahmen, wenn man keinen GPS-Empfang hat, natürlich. Ne? Oder wenn der Akku schlapp machen sollte, klar, geht's auch nicht weiter, aber wir haben echt viele Tests gemacht oder es gibt viele Erfahrungen in dem Bereich mittlerweile, weil es das seit Jahren gibt. Und das funktioniert faszinierend gut. Also auch wir haben so Tests gemacht an Weggabelungen, auch in Bergen, in Alpen oder so, wo wir dann wirklich exakt geleitet wurden. Und das ist echt eine super Funktion.
Und das ist aber eine Funktion, was eher bei den teuren Modellen enthalten ist. Also gerade, also das Navigieren ist schon auch bei günstigeren Modellen drin. Dann hat man einfach so einen Pfeil oder einen Strich, an dem man entlanglaufen kann, wenn man das vorher reingeladen hat. Aber die teuren Modelle haben ja wirklich eine Navigations- und Routenfunktion. Also man hat eine Karte hinterlegt, auf der ist die Strecke, die man ablaufen soll. Also so ist es auch bei, wenn man sich einer Kreuzung nähert, man hat mehrere Wege, dann weiß man genau, okay, ich muss jetzt da reingehen. Das ist echt in fremden Städten grandios, das ist im Gelände grandios. Und du hast auch bei bestimmten Uhren die Möglichkeit, du bist in einer fremden Stadt, du sagst, ich möchte 10 Kilometer laufen gehen, programmierst das alles an der Uhr und läufst los und die erstellt dir quasi anhand von beliebten Routen in dieser Ecke deine Strecke und du hast es auf der Karte drauf. Und das ist wirklich schon super. Also ist schon echt geil. Und das ist dann auch ein Grund, warum Uhren, die ein bisschen teurer sind, dann oft auch so beliebt sind, weil Leute halt diese Funktion nicht unbedingt täglich brauchen, aber es praktisch finden, dass sie haben.
Man muss sich natürlich freilich dann mit der Technik, mit der Uhr ganz schön erstmal auseinandersetzen. Ne? Also bei den neueren Uhren ist es mittlerweile so, dass die relativ selbsterklärend sind. Also man braucht nicht mehr eine stundenlange Beschäftigung mit der Bedienungsanleitung, sondern kann die relativ schnell in Betrieb nehmen und hat die Grundfunktionen. Aber um dann in die Tiefe der Menüs sozusagen einzudringen oder auch solche Funktionen mit Waypoint, also mit Wegpunkten zu finden oder sich Strecken vorschlagen zu lassen, da muss man sich dann schon mit der Uhr ein bisschen auseinandersetzen. Und da gilt auch nach wie vor, was schon immer galt, also du musst schon so, ich sag mal, 5 bis 10 Mal mit einer Uhr gelaufen sein, um die Uhr dann auch wirklich zu verstehen und so, dass du dich nicht unterwegs ärgerst, dass jetzt irgendwas nicht funktioniert oder nicht so, wie du es haben willst. Ne? Also und du musst dich ein bisschen auskennen, wie lange hält der Akku. Und eben hatte ich den Fall, da zeigte mir die Uhr noch 25% Akkudauer und der Akku war aber nach einer knappen Laufstunde leer. Ne? Also das ist ein Erfahrungswert. Ne? Also deswegen, man braucht einfach ein bisschen Geduld dann auch, also um sich mit diesen Werten oder mit der Funktionalität und mit der Bedienlogik der Uhr auch zu beschäftigen und um das auch sinnvoll nutzen zu können, was vielleicht mal als Fußnote, was in unserer Erfahrung nach relativ wenige machen. Also wir merken es immer bei so Laufcamps oder so, dass viele eine wirklich gute Uhr haben, aber die Möglichkeiten der Uhr gar nicht ausnutzen. Aber da sind wir dann wieder beim Punkt, was braucht man, was will man, wozu möchte man es? Und klar, eine Uhr ist natürlich auch ein Schmuckstück, deswegen ist es immer gut, so etwas zu haben.
Das ist klar, das ist auch ein Statement, ne? Also mit der richtigen Uhr wissen andere Läufer, die sich auskennen oder andere Sportler, okay, der hat so und so viel Geld für seine Uhr ausgegeben und der ist im Zweifel ein guter Läufer und legt Wert auf so eine Uhr.
Also das ist ein Fehler.
Kann man manchen unterstellen, die so ein Ding am Arm haben.
Das ist für Ela mal so ein richtig teures Modell raussuchen.
Ja, gibt es ja auch in schick Gold mit Saphir und
allem. Mit Swarovski-Kristallen.
Ja, das ist, glaube ich, nicht so Elas Ding. Nee, das ist nicht so Elas Ding. Ja, aber vielleicht, also wir haben ja jetzt schon irgendwie festgestellt, dass die Uhren sich immer ähnlicher werden, so in der Grundfunktionalität. Und trotzdem gibt es ja diese enormen Preisunterschiede von, ich sag mal, ab 150 Euro bis 900 irgendwas Euro. Und das ist ja wirklich, die Unterschiede kommen ja durch die Akkugröße zustande und durch die Sensoren, die in dem Ding verbaut sind. Also so ein High-End-Gerät von Garmin oder Suunto oder Polar, die stecken ja die haben barometrischen Höhenmesser für die Höhenmessung, die haben Kompass, die haben Gyroskop für Bewegung, die haben im Zweifel 3 oder 4 Satelliten, die sie unterstützen, also nicht nur GPS, sondern auch noch GLONASS, das russische System, Galileo, das europäische und dann Baidu, das chinesische. Wenn man die alle kombiniert, soll man unglaublich genaue Streckenführung und Geschwindigkeitsmessung haben. Und dann hast du noch einen NFC-Chip drin, mit dem man im Zweifel bezahlen kann. Und dann noch einen größeren Akku oder einen Akku, der besonders energiesparend benutzt wird. Darin unterscheiden sich ja letztlich dann die Uhren. Und das finde ich halt so spannend, dass eigentlich, wenn du sagst, okay, du hast eine günstige Uhr für 200 Euro, hält der Akku 8 Stunden, hast du eine Uhr für 600 Euro, hält der Akku im Zweifel 24 Stunden im genauesten GPS-Modus oder sogar noch länger. Mhm. Das ist für mich so das Hauptaugenmerk, worin sich die Uhren eigentlich unterscheiden. Wie vollgestopft sind sie mit Akku und Sensoren?
Vielleicht sollte man auch andersrum an die Sache rangehen und sich gar nicht mehr überlegen, was brauche ich, sondern was brauche ich alles nicht.
Oh ja, ganz wichtig. Es gibt auf jeden Fall Sachen, die man nicht braucht. Also, um mal ein Beispiel zu nennen, ohne dass ich da ein allgemeines Urteil fällen will, aber es gibt auch Uhren, die können die Herzfrequenzvariabilität messen, klar. Aber krankhafte Herzrhythmusstörungen, ne? Und Herzvorhofflimmern zum Beispiel können Uhren erkennen. Und das kann durchaus irritierend sein. Ne? Also es gibt Uhren dann auf dem Markt, die messen das, aber die wissen ja nicht, in welcher Situation das gemessen wurde. Und das kann dann auch Fehldiagnosen geben. Ne? Aber das kann sehr irritierend sein für jemanden, der meint, er ist gesund oder auch gesund ist. Und dann irgendwie auf einmal eine Anzeige gekriegt, so, hallo, Vorhofflimmern erkannt und so, ne. Aber wir hatten ja eben das Beispiel, wenn du beim Laufen nass geschwitzt bist und misst dann mit dieser Uhr nachher den Puls und die macht eine Fehlmessung und zeigt dir dann an, Vorhofflimmern erkannt, kriegst du erstmal einen Schock, ne. Und deswegen, das sind so Funktionen, die haben ihren Sinn und Zweck, aber da muss man dann eben auch wieder wissen, brauche ich's oder brauche ich's nicht.
Aber die Frage, was brauche ich nicht, ist halt auch schwierig, weil es im Zweifel eh in der Uhr drin steckt. Ne? Also wenn man dann sagt, okay, das brauche ich vielleicht nicht, dann schaust du dann, welche Uhr hat das nicht. Das haben dann trotzdem im Zweifel alle. Und die es nicht hat, ist dann halt wirklich so eine ganz günstige Uhr. Dafür fehlt da dann eine Funktion, die du unbedingt haben möchtest. Und was man auch sagen muss, das finde ich ganz spannend, der Markt hat sich extrem sondiert in den letzten Jahren. Also es gibt nicht mehr allzu viele Hersteller, die wirkliche Sportuhren machen. Multisportuhren, Laufuhren, wie auch immer. Da gab es früher viel, viel, viel mehr. Das weißt du noch viel besser als ich, Urs.
Ja.
Und wir haben ja auch ständig Gespräche mit den einzelnen Herstellern.
Ja.
Und was eine Uhr oder die Entwicklung einer neuen Uhr heutzutage so schwierig macht und teuer macht, ist ja gar nicht die Hardware, ist ja gar nicht die Uhr an sich, sondern die Software auf der Uhr und die Software auf deinem Smartphone und die Software am Rechner, die das Ganze dann auswertet. Es gibt ja durchaus, kann man ja sagen, Garmin, Polar und Suunto haben alle in den Top-Modellen quasi die gleiche Hardware, also zumindest den gleichen GPS-Sensor. Mhm. Und trotzdem messen die unterschiedlich genau. Ja. Und dann gibt es ein neues Software-Update und auf einmal ist die Uhr wieder super. Und das ist spannend. Es geht viel über die Software. So, das Zusammenspielen der einzelnen Sensoren ist oder hängt davon ab, wie gut die Software ist. Und das ist extrem teuer geworden. Und deswegen gibt es auch so hohe, und deswegen hat sich der Markt auch sondiert. Deswegen sind so viele auf der Strecke geblieben.
Ja. Und vielleicht an der Stelle möchte ich auch auf einen Fehler noch bei den Uhren hinweisen. Wir haben eben schon gesagt, wie fehleranfällig die Pulsmessung am Handgelenk ist. Und gerade bei der GPS-Messung ist es auch sehr fehleranfällig. Also wir laufen häufig ja hier in der Redaktion die gleiche Trainingsrunde oder haben verschiedene Trainingsrunden, messen immer wieder unterschiedliche Distanzen und das mit ein und derselben Uhr. Pulsuhr, ne? Oder GPS-Uhr. Und da muss man eben auch, das muss man einfach wissen, dass die Messung niemals 100% genau ist. Ne? Also eine gewisse Abweichung wird auch von den Herstellern sogar selbst genannt, dass das normal ist.
Ja, wobei man auch schon sagen kann, wenn eine Uhr oder eigentlich, dass alle Uhren, wenn jetzt kein Fehler in der Software vorliegt und sie haben freien Empfang, also du bist nicht irgendwo in Frankfurt zwischen den Hochhäusern oder du bist mitten im Wald und hast ein dichtes Blätterwerk, dass die Messung schon wirklich sehr genau ist. Also beim GPS, dann hast du mal da 200 Meter Unterschied auf 20 Kilometern, aber das ist jetzt nicht
so. Ja, aber man muss es wissen, dass die Unterschiede da sind. Ne?
Definitiv, also, ja.
Das sieht man ja mal wieder da im Ziel von einem Marathon oder so. Was hast du gemessen? Welche Distanz? Ja. Ne? Oder wenn man mit einer Laufgruppe unterwegs ist, man 10 Leute laufen die gleiche Strecke in einer Trainingsgruppe. Man hat 8 verschiedene Distanzen angegeben. Ne? Und wenn es nur 200 Meter Unterschied sind, das kann man jetzt von beiden Seiten interpretieren, aber es ist eben auch eine Menge. Ne? Also wo es, finde ich, also mir ist das ehrlich gesagt egal, ich sehe es immer vom Positiven her. Ich finde diese Einrichtung, dass man eine Trainingsstrecke läuft, eine unbekannte Strecke zum Beispiel, und hat dann die Distanz, finde ich sensationell. Und auch wenn es am Ende vom 20-Kilometer-Lauf 200 Meter fehlerhaft gemessen sind, das ist mir vollkommen egal. Mhm. Niemand könnte so genau die Distanz schätzen. Was mich aber eher stört, also neben dieser fehlerhaften Pulsmessung, was wir eben hatten, ist diese fehlerhafte Tempoangabe bei Uhren. Das ist eine Funktion, die würde ich am liebsten abschaffen. Weil auch das
gibt's aber einen Trick.
Ein Fehler ist, der gerade Einsteiger irritiert. Ne? Die gucken auf die Uhr und sagen, oh, guck mal, ich laufe jetzt 5 Minuten 30, ich bin viel zu schnell, ich wollte eigentlich nur 6 Minuten laufen. Laufen dann langsamer, denken dann, oh, jetzt laufe ich 7 Minuten. Ne? Die Uhr kann es gar nicht genau anzeigen. Ja. Ne? Also das ist so eine Funktion, die müsste man eigentlich verbieten. Also man kann es in der Auswertung dann, also wenn man einen Kilometer sich dann anzeigen oder die Kilometergeschwindigkeit anzeigen lässt, dann wird es schon sehr, sehr viel genauer. Aber ich habe eben gerade den Vergleich gemacht, ich habe 2 Uhren um und ich hatte bis zu 30 Sekunden Unterschied bei der Kilometermessung. Ne? Also die eine Uhr hat mir gesagt, piep, jetzt hast du Kilometer 5 gelaufen, und die andere hat 20 Sekunden mehr gebraucht. Ne? Also da lagen 20 Sekunden dazwischen. Mhm. Und das ist viel. Ne? Also wenn man nach Tempo trainiert, ist das viel Zeit. Und auch das ist eben dann eine Fehlerquelle, über die man einfach Bescheid wissen muss.
Ja, aber was man da machen kann, also wenn man wirklich das Ding hat, man möchte jetzt, ich sag mal, eine halbe Stunde lang 5er-Pace laufen und richtet sich nach der Uhr, hat jetzt keine vorgefertigte Strecke, läuft nicht auf der Bahn, dann kann man sich quasi die durchschnittliche Runden-Pace anzeigen lassen. Und das kann man dann für 500 Meter machen oder einen Kilometer. Ich mache es immer für einen Kilometer. Und wenn ich halt eine bestimmte Pace laufen möchte, ziemlich genau, jetzt so in der Marathon-Vorbereitung, Marathon-Renntempo beispielsweise, dann lasse ich mir die durchschnittliche Pace für den ganzen Kilometer anzeigen. Dann ist es wirklich so, der neue Kilometer ist da. Die Uhr zeigt erstmal noch irgendwie was an, was zu langsam ist oder zu schnell. Aber nach so 100 Metern merkst du auf einmal, okay, es bildet sich halt ein Durchschnitt aus den ganzen Werten, die jede Sekunde eben gesammelt werden von der Uhr. Und dann hast du eine unglaublich hohe Genauigkeit. Und dann laufen auch alle, kann man auch gleichmäßig das Tempo laufen. Und das bieten auch einige Uhren ja inzwischen eingebaut an, so als gleitender Kilometer, dass sie quasi gucken, okay, die letzten 10 Sekunden, und dann erst nach 10 Sekunden wird die aktuelle Pace korrigiert. Weil die wissen ja auch, du brauchst die aktuelle Pace nicht sekundengenau, weil du läufst ja in der Regel relativ gleichmäßig, sondern es wird geschaut, es wird halt ein Durchschnitt gebildet, und dann funktioniert das Ganze auch ganz gut. Aber ja, wenn du ständig auf deine Uhr blickst, dann ist das extrem sprunghaft, gerade in der Stadt. Ne?
Also gerade im Tempotraining geht damit gar nicht, ne? Also, wenn man sagt, oder Intervalltraining geht damit nicht.
Ja. Ja. Aber das finde ich schon spannend. Also wenn du freien Empfang hast und das dann auch so einstellst, dass du dir eben so die Pace pro für eine gewisse Distanz anzeigen lässt, dann funktioniert das hervorragend. So helfe ich mir da aus. Ja.
Mir raucht ein bisschen der Kopf.
Aber wir haben noch gar nicht über alles gesprochen.
Nein, es fehlt ja noch.
Wollen wir noch Tipps geben, konkrete?
Also einmal Modelltipps, zum anderen aber diese generellen Tipps, ne, was wir eben gesagt haben. Also unbedingt eine Uhr sich anschauen, Ergonomie, ne? Also die Uhr ans Handgelenk, am besten dann auch mal irgendwie aufs Laufband gehen oder draußen damit laufen, ausprobieren. Ne? Wie sitzt die Uhr am Handgelenk? Das ist das A und O. Wie kann ich sie ablesen beim Laufen? Darauf kommst du letztendlich an. Ne? Und ob da jetzt 25 oder 85 Werte dahinter sind, wenn ich die Uhr nicht gut ablesen kann beim Laufen oder die am Handgelenk rumschnackelt, dann hilft die teuerste Uhr nichts.
Nee. Was ich beim Thema Laufuhren so spannend finde, es gibt so Markenjünger. Also es gibt die, vor 20 Jahren Polar hatten, die haben heute immer noch Polar und die schwören auf Polar.
Ja.
Egal, ob sie mit ihrer Uhr zufrieden sind oder nicht, weil wenn du dann nachbohrst, dann hast du oft, ja, okay, diese Funktion fehlt noch und das funktioniert auch nicht so recht. Und das hast du bei jeder Marke. Das finde ich immer so spannend.
Von mir läuft eine alte RCX Polar-Uhr von mir, die ich ihm mal geschenkt habe. Ich brauchte sie nicht mehr und der betet mir jedes Mal vor, das war die beste Uhr, die es gab. Und der läuft ja heute noch, läuft auch noch. Ja. Also der Akku macht eine bessere Performance als die allermeisten neuen.
Ja, wirklich immer noch.
Ja, weil das ist ein ganz einfaches Display, die braucht nicht viel Strom. Ja. Ne? Und das Ding funktioniert und der schwört drauf. Ne? Ja. Eine der meistgelaufenen Uhren übrigens, die wir auch im Test hatten, war diese Polar-Uhr, Klaus läuft ja immer noch, ne?
V800,
ne? Die sich auch mit großem Akku relativ schwer, die Uhr, aber
die war auch super.
Auch wenn nicht gerade dieses Ladeschnipsel auf der Rückseite verdreckt ist oder so oder die Plastikkappe abreißt, dann funktioniert die auch
eben. Da war aber das Thema Ergonomie ein Thema. Da ist Ergonomie ein Thema, weil die ist halt so vorgefertigt, was die Form angeht. Hat so eine, ist so halbrund. Das Gehäuse.
Ja.
Und wenn man dann ein schmales Handgelenk hat, dann liegt die einfach da nicht auf. Dann hat man da einen Spalt zwischen. Also ich hatte die selber mal eine Zeit lang und ich fand die super, was die Funktion angeht, tipptopp. Aber wirklich bequem war die nie. Mhm. Und das war so ein Manko.
Die gibt es auch, glaube ich, jetzt mittlerweile nicht mehr. Die
kannst du nicht, zumindest kannst du sie nicht mehr bei Polar neu auf der Seite kaufen. Ja. Aber gebraucht findest du sie noch irgendwo. Ist immer noch eine gute Uhr. Das ist eh so ein Ding. Also du, also viele Uhren, also ich würde mal sagen, der Rhythmus, korrigier mich, Urs, ist so zweijährig, in dem Uhren-Nachfolger auf den Markt kommen.
Ja.
Man kann immer den Vorgänger kaufen.
Ja.
Also jetzt zum Beispiel bei der 945 von Garmin, Tiptop-Uhr. Ja. Super, funktioniert einwandfrei, kann alles, ist wirklich Multisportuhr für die Profis, kostet knapp 700 Euro, glaube ich. Da ist ein Pulsoximeter drin.
Was ist das?
Ein Pulsoximeter misst deine Sauerstoffsättigung im Blut. Ist auch optisch, funktioniert hervorragend, habe ich selber getestet mit so einem medizinischen Pulsoximeter und habe die Werte dann verglichen. Mhm. Mehrfach, auch in der Höhe, das ist wirklich hervorragend, das funktioniert ohne Probleme. Die Frage ist nur, wer zum Teufel braucht das? Wer möchte wissen, wie groß seine Sauerstoffsättigung im Blut ist? Das sind 3 Leute auf dieser Welt, brauchen das beim Sport oder nach dem Sport direkt. Mhm. Und das ist ein Sensor, der in dieser Uhr drin ist. Und wenn man den nicht braucht, kann man auch einfach die 935 nehmen und hat eine Tiptop-Uhr, die sieht sogar gleich aus. Das ist nimmt absurde Züge teilweise an, was für Sensoren einfach in diese Uhren reingebaut werden. Es wird halt immer mehr und noch eins draufsetzen, dann macht Garmin wieder was, dann zieht Suunto nach, dann macht Polar wieder was. Und
es ist sogar so, dass wenn ganz neue Modelle auf den Markt kommen, die erste Version häufig gar nicht die beste ist, oder es dauert häufig tatsächlich bis zum ersten, zweiten, dritten oder manchmal bis zum fünften Software-Update, bis die Uhr dann auch das kann, was der Hersteller verspricht. Und das kann man nur rausfinden über die entsprechenden Foren, die es da gibt, online im Internet, oder man spricht mit Händlern, die sich da auskennen. Und es gibt eben ein paar sehr gute Lauffachhändler, die sind dann eben so Polar, Garmin, so Unterstützpunkte, und da erfährt man dann sowas. Ne? Also wir haben die Erfahrung in den letzten 2 Jahren gerade gemacht, ne? Dass also Hersteller ein neues Modell auf die Welt brachten, sozusagen eine tolle große Premiere machten, und dann hieß es aber am Anfang, oh ja, die Funktionen gehen noch nicht, aber beim nächsten Software-Update. Ne?
Und es gibt Funktionen, die jetzt immer noch nicht da sind, von genau den Modellen, die Urs gerade angesprochen hat.
Ja.
Also das ist, finde ich, auch der Nutzer ist so ein bisschen der Beta-Tester. Das finde ich tatsächlich auch ein Unding, dass quasi halbfertige Produkte auf den Markt kommen. Früher mussten Produkte fertig sein, weil es nicht die Möglichkeit gab, ein Update nachzuliefern. Heute, also meine Uhr, ich trage standardmäßig eigentlich eine Garmin, die hat alle 2 Wochen ein Software-Update. Nun ist es so, dass es so Feinheiten sind und die Grundfunktionalität ist die gleiche, aber es gibt durchaus Uhren, die kommen halbfertig auf den Markt. Dann fehlt die Navigationsmöglichkeit, dann wird gesagt, das Kartenmaterial wird nachgeliefert, dann wird gesagt, dass man Runden nehmen kann, wird nachgeliefert. Ja. Also vor kurzem kam eine Uhr raus, da konnte man keine Runden nehmen.
Ja.
Also wirklich eine,
aber das ist ja schon ziemlich elementar.
Das wird einfach gesagt, das wird nachgeliefert. Mhm. Und im Zweifel kommt es dann nicht. Du kannst dich halt nicht drauf verlassen. Mhm. Und deswegen eine ganz neue Uhr kaufen, kann man definitiv machen, wenn man da heiß drauf ist. Aber im Zweifel, wenn man ein halbes Jahr wartet, ist die Uhr dann erst fertig. Weil Hardware ist eben nicht alles, sondern die Software. Das gilt für die Uhr an sich, aber auch für die App auf der Smartphone. Also auch da gibt's große Unterschiede, finde ich, in der Usability. Mhm. Und wenn die dann halt schon ein bisschen älter ist, die App, und dann kommt irgendwie der Konkurrent und bringt was Besseres raus, dann merkt man schon, welche Unterschiede es da geben kann.
Ja, das ist schon eine kleine Wissenschaft mit den Laufuhren.
Ja, kann man sich definitiv tagelang mit auseinandersetzen. Also wenn eine Uhr wenn wir eine Uhr kriegen und wir die testen und wirklich en Detail einmal auseinandernehmen, dann muss man nicht nur ein paar Mal damit laufen, sondern man muss sich auch wirklich damit beschäftigen.
Okay. Das muss man ehrlicherweise so sagen, das ist so, das dauert wirklich lange. Und wir müssen auch dazu sagen, ich finde es immer sehr lehrreich, wenn wir zum Beispiel Studenten hier haben, Praktikantinnen, Praktikanten, denen wir dann so eine Uhr geben. Und wirklich wir hatten häufiger, also wirklich oft den Fall, dass wir denen eine technisch hochgerüstete Uhr gegeben haben und die kam damit nicht klar. Ne? Obwohl die heute im Smartphone-Zeitalter leben und sich alle möglichen Apps downloaden und mit vielem umgehen können. Es war häufig bei denen gar nicht mal, glaube ich, dass sie das nicht konnten, sondern die anderen irgendwie haben die Geduld nicht mehr oder hatten nicht die Geduld, so in die Tiefe zu gehen. Ne? Aber da kommt man wieder auf die Frage zurück, was brauche ich, was will ich und wie gehe ich damit um? Wie gehe ich sonst mit technischen Dingen um? Ne? Wie viele Apps nutze ich beim Smartphone und was schließe ich noch mit an? Das sind schon essentielle Fragen, welcher Techniktyp bin ich? Ne? Bin ich ein Technik-Nerd? Ne? Also es gibt so viele so Ingenieurstypen, sage ich mal, die beschäftigen sich auch um ihrer Sache selbst willen damit. Finde ich klasse, finde ich super, bin ich teilweise auch. Ne? Also es fasziniert einfach, wenn man so Daten auswerten kann. So, ne? Und wie steigt mein Puls, an welcher Steigung, um wie viel Schläge und was kann ich machen, um den Puls noch höher zu treiben oder sonst wie. Das ist toll, sind tolle Daten, aber interessiert nicht jeden. Ne?
Ja, man muss ja auch erstmal dahin kommen, diese Daten zu bekommen. Ja. Also weil so eine Uhr in Betrieb zu nehmen, das ist ja das, was du vorhin meintest, ist halt im Zweifel gar nicht so einfach. Das ist nämlich nicht so, dass du die Uhr aus einem Karton nimmst und sofort loslaufen kannst. Du musst sie in der Regel erst einrichten, meist per Smartphone. Eine Uhr, die du aus der Box nimmst und loslaufen kannst, gibt es, soweit ich weiß, gerade nicht. Zumindest wenn du die Daten nachher auswerten möchtest, brauchst du noch ein Kundenkonto bei den Herstellern der Uhren.
Ja.
Und im Zweifel brauchst du sogar noch eine zweite App, weil viele Uhren sind basieren auf dem Google OS Watch Betriebssystem und dann musst du erst Google OS auf deinem Handy installieren, du musst die App des Herstellers installieren und das dann zusammenpacken und dass das ein bisschen fehleranfällig ist und auch Zeit kostet, ist irgendwie ja klar. Also wir sitzen ganz oft, dass wir, bis wir wirklich loslegen können, ach ja, in einer halben Stunde gehe ich laufen, ich mache mal schnell die Uhr zum ersten Test bereit. Klappt oft nicht.
Geht nicht,
ja. Du brauchst länger als eine halbe Stunde.
Ja.
Und das ist schwierig. Und du kommst nicht dran vorbei. Also es gibt keinen Hersteller mehr, der wirklich eine Uhr neu auf den Markt bringt, die einfach nur eine Uhr ist, mit der du einfach nur loslaufen kannst. Mhm. Also wäre mir jetzt nicht bekannt.
Schade eigentlich.
Also ganz wichtig, die Uhr ist ein Hilfsinstrument zuerst mal, ne, für die meisten Läufer. Also gerade, wenn man sich zum ersten Mal damit beschäftigt. Und die Uhr kann ein ganz tolles Hilfsinstrument sein. Also gerade, was wir vorhin schon an Aspekten gesagt haben, so bei diesen Basiswerten, wie natürlich, wie lang laufe ich, welche Distanz, in welcher Intensität, das kann die Uhr alles liefern. Aber man muss immer im Hinterkopf behalten, die Uhr ist ein Hilfsinstrument und so sollten wir sie auch nutzen. Also man sollte sich nicht zum Gefolgshilfen oder Erfolgshilfen seiner Uhr machen. Also ich laufe nicht für die Uhr, sondern ich laufe für mich. Die Uhr muss man danach programmieren oder danach einstellen.
Also bist du niemand, der bei 9,9 Kilometern noch 100 Meter weiterläuft, um die Zehen voll zu machen?
Nein, ich weiß, dass das ganz viele machen. Ich kenne auch viele, könnt ihr die nennen. Nee, ich mache das nicht.
Nein. Ja, ich kenne auch einen.
Also, ich tracke auch oder ich teile auch zum Beispiel meine Trainings nicht. Das ist immer so eine Sache, die, gut, jetzt testen wir natürlich viele verschiedene Geräte, aber das muss man sich auch überlegen, ob man das macht, sinnvollerweise. Übrigens auch das ist eine ganz eigene Diskussion, aber auch aus Sicherheitsgründen. Ne? Also ich habe das mal vor ein paar Jahren mal gemacht und dann wusste man halt ganz genau, wo ich wohne, wo ich laufe. Ist alles kein Problem, kriegt man auch sonst raus. Aber für Leute, die das nicht haben wollen, die müssen auch daran denken, dass die Uhr das eben trackt und auch öffentlich macht, wenn man das eben in den entsprechenden Herstellerseiten dann freigibt. Ne?
Ja, das gehört auch dazu. Ne?
Kann aber auch eine Sicherheitsfunktion sein. Ne? Also man kann auch die Uhr so einstellen, dass man online verfolgen kann. Ne? Also weiß ich, um es mal positiv zu nennen, ich laufe abends eine Runde und sage, hey, hier, ich gebe dir das mal frei. Du kannst mich live verfolgen am Rechner, wo ich gerade mich aufhalte, wo ich laufe. Ne? Und dann kann Henning da sitzen am Rechner und sehen, oh, hier, oh, es ist gerade am Volkspark, läuft da die Runde. Ne?
Schneller.
Und schneller, ne? Ruf ihn mal an oder schick ihm eine Notiz auf die Uhr. Das geht auch. Ne? Also kann man, ist alles positiv wie negativ. Ne? Muss man nur sehen, dass man selbst Herr seiner Daten bleibt. Ne?
Amen.
So, jetzt müssen wir noch eine kleine Zusammenfassung machen.
Eine kleine Zusammenfassung.
Ganz wichtig, guck dir erstmal an, wie die Dinger aussehen.
Ja, also denn die Optik ist alles.
Mittlerweile
Gold, Saphirglas, nein.
Alles da, ja. Blattgold, Roségold, weiße Armbänder.
Das möchte ich.
Selbstprogrammierbare Displays.
Ich glaube, Zusammenfassung ist, je teurer eine Uhr ist, desto länger ist die Akkulaufzeit und desto mehr Funktionen hat sie. Und je günstiger es wird, desto weniger von allem ist drin. Und da, das ist, glaube ich, das, wo man dann wirklich schauen muss, wie viel Geld möchte man ausgeben und was brauche ich wirklich, wenn ich sage, okay, ich habe 300 Euro, brauche ich eine Uhr mit Musikfunktion? Brauchst du nicht, kannst du schon mal 50 Euro abziehen, kannst du ein bisschen Geld sparen. Der Preis ist wirklich mitentscheidend. Und es gibt viele Leute, die wollen sich halt eine teure Uhr für 500, 600, 700 Euro kaufen. Hm. Wenn sie das tun, haben sie definitiv eine tolle Uhr mit allen Funktionen.
Und viel Spaß daran.
Genau. Brauchen tun die meisten es nicht. Also die Uhren messen so viele Daten und haben so viele Sensoren, dass man eigentlich, ich glaube, wenn 7 von 10 Sensoren kaputt wären, würden das die meisten Leute nicht merken. Weil sie wirklich, sie haben einen Brustgurt um oder nutzen den optischen Herzfrequenzsensor, der, wie wir ja schon gesagt haben, nicht unbedingt so genau ist. Dann haben sie noch den GPS-Sensor eben, weil sie wissen wollen, wo und wie weit sie gelaufen sind und wie schnell. Das war es dann in der Regel. Mhm. Der barometrische Höhenmesser, den brauchen die meisten nicht, weil sie eh in der Stadt laufen oder gar nicht wissen, dass er drin ist, dass sie damit wirklich dann genauer nachvollziehen können, wie viele Höhenmeter sie gemacht haben. Also das ist, wenn man wirklich in den Bergen läuft, viel, dann macht das durchaus Sinn. Aber ansonsten den Pulsoximeter, ob man den braucht, ob man seinen Sauerstoffsättigung braucht. Ja. Schwierig, schwierig. Und ob man wirklich alle 3 oder 4 Navigationssatellitensysteme, die um die Welt kreisen, braucht. Eigentlich ist GPS immer und überall ausreichend.
Gut, also die meisten Läufer, wie vorhin gesagt, nutzen 5 Funktionen beim Laufen. Und da gibt es eine riesige Bandbreite an Produkten, die zur Verfügung stehen. Also ich würde mal sagen, 2 Dutzend sehr attraktive Modelle auf jeden Fall auf dem Markt, die man sehr schnell findet. Und ich würde sagen, jede von denen ist besser als das Smartphone, was viele Läufer, gerade Einsteiger, mitnehmen. Mhm. Deswegen eine Sportuhr, eine Läuferuhr macht auf jeden Fall Sinn, weil sie sehr viel ergonomischer ist, als das Smartphone mitzuschleppen. Und selbst wenn man Musik hören möchte, es gibt also mittlerweile echt gute Angebote, auch nicht so viele, aber es gibt ein paar Uhren, die können sogar als MP3-Player fungieren, also Musikfunktionen und spielen Musik ab, verbinden sich mit Bluetooth-Kopfhörern und das funktioniert mittlerweile schon gut.
Also da kenne ich einige, die jetzt wirklich sich deswegen eine neue Uhr gekauft haben, weil sie eben, ich nenne das immer Lifestyle-Funktion, eben, dass man mit der Uhr bezahlen kann, dass man mit der Uhr Musik hören kann. Da haben sie sich wirklich, das fanden sie so praktisch, dass sie sich eine neue Uhr gekauft haben, wobei sie eigentlich schon das Top-Modell hatten, was diese Möglichkeit aber noch nicht geboten hatten. Dann haben sie quasi da so ein kleines Update gegönnt. Und klar, wenn man unterwegs ist und irgendwie nach dem Lauf noch beim Bäcker vorbei möchte oder an der Tanke mal schnell eine Cola ziehen möchte, dann kann man das halt mit seiner Uhr bezahlen. Und da viele eh mit Musik laufen, haben sie dann die Musik eben auf ihrer Uhr, ihre Spotify-Playlist. Klar, ist praktisch. Hm. Und das können Uhren, die eben 2, 3 Jahre alt sind, definitiv nicht. Also wenn man das möchte, so ein Neukauf definitiv. Hm.
Vor 2, 3 Jahren gab es schon Uhren, die das konnten, aber die heutigen können es besser. Also jetzt gerade die aktuell rausgekommen, die können es definitiv besser. Ja. Und wir sind ja auch erst drauf. Ich muss auch sagen, ich bin früher nie mit Musik gelaufen. Mittlerweile laufe ich manchmal sehr gerne Musik. Erstens, weil die Uhr das kann. Also ich brauche das Smartphone nicht mehr mitzunehmen, sondern die Musik ist auf der Uhr. Und es gibt fantastische Bluetooth-Kopfhörer mittlerweile mit echt gutem Sound. Und dann macht Spaß. Mhm.
Ja. Ich merke schon, wir könnten hier jetzt auch noch 3 Stunden weiterreden.
Aber wenn ich auf meine GPS-Smartwatch gucke, dann sagt die mir, dass wir keine Zeit mehr haben.
Oh ja, ich muss mir hier das Display anrichten, genau. Guck mal, ich habe hier eine schöne Uhr für dich. Probier die doch mal aus. Viel Spaß.
Gut, bis später. Bin dann mal laufen. Piep, piep, piep.
Das war sie, unsere 29. Folge. Wie gesagt, ein besonders langes Exemplar. Schreibt uns doch gerne mal, wie euch das gefallen hat. Also, wenn ihr das noch hört. Vielleicht habt ihr auch schon vorher ausgeschaltet. Also, wir sind gespannt und verabschieden uns an dieser Stelle. Aber natürlich nur bis zur nächsten Folge.